Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ich mach die scheiß Anmoderation.
Wir kommen irgendwann rein und dann, wenn wir in irgendein Thema gestellt sind, werde ich also, ach so, ja, übrigens, Hakan ist hier. So,
moderiere mich jetzt an.
Und ich moderiere dich jetzt an, ja. Hallo.
So ein Text, den du vorher vorbereitet hast.
Ich habe mich nachgeguckt, welche Folge.
Hast du bei ChatGPT geguckt? Hast du bei ChatGPT Haxan 030 eingegeben?
Nein, habe ich nicht gemacht.
Aber ich habe bei ChatGPT nachgeguckt, wer Kontra K's Fake-Freundin ist. Nein.
Ja, das bin ich auch.
Das ist ein gutes Thema. Ja, vielleicht müssen wir das jetzt einfach sehr oft sagen, damit es vielleicht irgendwann bei ja, aber die AI greift noch nicht so sehr auf Podcasts zurück, glaube ich, ne?
Doch, aber Spotify erstellt uns jetzt immer die automatischen Kapitelmarken, auch ohne, dass wir das, also wir haben das gar nicht automatisch ausgewählt, das passiert einfach. Die gehen in unseren Content rein, ohne dass wir das wollen, aber vielleicht können wir davon profitieren.
Ist auch voll akkurat immer, wenn ich
dachte, ich find's
immer,
auch, ne?
Ich dachte, ja, immer, bei meinem Podcast dachte ich immer so, boah, Pablo macht richtig krasse Timestamps. So Zusammenfassung, weil Pablo kümmert sich immer um die ganze organisatorische und redaktionelle, also wenn es so um Upload geht in letzter Zeit und dann dachte ich so, wow, der hat sich ja richtig Zeit. Dann habe ich so gesehen.
Ah, okay, das war das AI. Wir haben das aber früher auch wirklich gemacht, mit den Timestamps und so. Und
ja,
und
mit früher meinst du,
bis zum letzten Mal, Folge
geschnitten habe.
Also exakt. Ja, ich habe das aber auch schon mal gemacht, irgendwann Ancient Times, aber es war so, ist jetzt alles.
Ich habe damals mit Joe Rogan angefangen, zusammen Podcast zu machen. Nee, war im selben Studio wie Joe Rogan damals.
Ja, aber er hat's dann irgendwie geschafft und wir machen weiter unseren Nischen-Rap-Content.
Ja, ich müsste einfach geil. Ihr hättet halt früher auf Kämpfen setzen müssen, glaube ich. Das war einmal, das habe ich damals schon gedacht, ihr habt euch nicht früh genug auf Kämpfen fokussiert.
Das stimmt, ja. Der Kampf insgesamt wenig Thema bei uns.
Ja. Ja. Nicht mal Battle-Rap oder so.
Doch ein bisschen. Das habe ich ja versucht reinzubringen. Ist schwierig mit den beiden hier, ja. Ganz schwierig.
Ist das ein Thema für dich,
Battle Rap? Wieder.
Durch was bist du reingekommen?
Das ist FOB. Ungesund. Ich gucke richtig viel FOB gerade. Ja? Ja.
Sind die so gut?
Ja, nein, die sind todesschlecht.
Aber ah, okay, deswegen.
Also was heißt todesschlecht? Ich habe selber noch nie gebattelt, aber keine Ahnung, Mann.
Hättest du mal Bock drauf?
Nee, aber ich finde es interessant, dass so Leute, dass so das Venn-Diagramm von wer zum Battle Rapper wird ganz oft ist so Rap-Nerds oder Comedians. Und der eine Kreis springt über in den anderen. Dann auf einmal fangen dann so Battle-Rapper an,
Comedy zu machen. Shows gemacht, ja, das ist auch furchtbar.
Und irgendwie so in den Hirn dieser beiden Parteien muss dasselbe abspielen, sodass sie sich, hallo, Katze! Fein.
Wir sind blessed.
Da müssen dieselben Ego-Probleme herrschen und derselbe Anspruch, irgendwie Leute zu Reactions zu bringen, glaube ich.
Ja.
Es sind sehr viele Comedians und so angehende Comedians, die sich gerade in den Kreis trauen und FOB ist halt dann so diese, natürlich auch die Liga, die es am ehesten zulässt, weil die so eine Newcomer-Liga ist. Aber ja, ich gucke das halt richtig viel einfach um die
Stille. Kennt man da irgendwelche Namen, die im Comiker-Kreis sind? Die
ja, jetzt dieser Heinz-Comedy.
Wie heißt der?
Jerry Sun? Oder so, so ein NRW-Atze, so ein Typ, der immer so die Sonnenbrille rückwärts trägt und immer so frech grinst. Der ist auch tammlustig. Ja, so diese Atzen. Also schon auch Leute mit gut viel Reach auf so Social Media eigentlich. Also die so halt Reels ballern und dann halt irgendwie dann mit den Sketches so dumm gehen und dann.
Ja. Machst du irgendwann noch den Step ins Comedy Stand-Up?
Ja, alle 2,5 Monate habe ich ja diesen Gedanken, aber es ist so ein bisschen. Ich bin noch jung und habe extrem gute Haut und solange das noch stimmt, gehe ich meiner Leidenschaft der Musik noch nach.
Okay.
Und weil Comedy kann man auch im Alter gut machen noch. So.
Das stimmt. Da muss man nicht unbedingt gut aussehen. Das stimmt. Also jetzt auf jeden Fall die Anmoderation zum Rap-Stammtisch Folge, Torben.
114.
Wir befinden uns mal wieder in Charlottenburg und wir haben einen wunderbaren Gast da, den lieben Haxan 030.
CHB.
Welcome.
Rapper.
Dankeschön.
Future Comedy Stand-Up-Star. Podcast-Legende. Hey. Metal Future Post-Punk-Band. Ich kann es nicht so ganz einordnen. David kennt sich da besser aus.
Post-Hardcore.
Post-Hardcore, oh, Entschuldigung, ja. Das,
ja, man würde denken, dass es dasselbe ist, aber Post-Punk und Post-Hardcore
für mich
Post-Metal sind so extrem unterschiedliche Sachen.
Ja, also hast du da sehr klare Vorstellungen von den verschiedenen Schubladen und willst auch in ganz bestimmten Schubladen unbedingt oder beziehungsweise gar nicht auftauchen?
Ich habe die Regel nicht gemacht.
Okay.
Ich bin nur ein Ball in diesem Spiel von Ping-Pong, das sich Genres nennt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehöre. Leute wollen uns immer, ich glaube, das Problem ist, dass wir uns nicht so richtig nischentechnisch so richtig irgendwo einpflegen können. Und ich glaube, das ist auch immer schon unsere größte Stärke, aber auch unsere größte Schwäche gewesen bei allem. Wenn du halt, sobald irgendwie die Industrie auf dein Produkt guckt, dann sind die so, ja, aber für wen ist es? Und ich denke mir so, ja, keine Ahnung, denk dir wen aus. So, es ist mir halt egal, so Leute viben damit oder nicht. Und ich habe das nicht geschrieben für irgendwen, sondern halt für mich in erster Linie so. Und es ist komischerweise immer das, was alle Leute sagen. Und dann sagen die es aber auch zu Musik, die so klingt, als wäre sie für möglichst viele Leute geschrieben. Deswegen denke ich mir so, ich mach's nicht anders als andere, aber werde anders angeguckt als andere. Deswegen denke ich mir so bei Genres so, ey, ich wünschte, man könnte einfach nur sagen, ich mache Metal. Und dann kommen aber Metalheads und sagen dann so, naja, also Pagan oder ist das schon eher die Post-Metal-Richtung oder
In welchem Song war das, wo du diesen dieses Vocal-Sample am Anfang drin hast mit dem, irgendwann am Ende, glaube ich, drin hast mit dem, ja, und die ganzen Instrumente sind ja auch gar nicht richtig eingespielt, die kommen ja alle aus dem Computer und
ja,
so.
Ja, hört sich scheiße an. Ja, das ist ein geheimes Sample, ich darf leider nicht sagen, was soll ich es euch verraten, ich weiß nicht, wie viele Wahrscheinlichkeiten.
Ich glaube, jetzt kannst du es einfach machen. Spotify hat Who Sampled eh gekauft. Das ganze Ding geht eh bald tops mit Samples erkennen.
Ich glaube, die Person ist jetzt ein bisschen gemein, dass ich das sage. Ich glaube, die Person hat andere Sachen zu tun als. Also es handelt sich bei diesem Sample um eine Frau namens Lydia Duquier. Lydia Duquier ist eine Schauspielerin und Künstlerin, die damals zu der Corona-Zeit Teil war bei dieser Besetzung vom Volksbühne.
Ja.
Die da demonstriert haben vor dem Volksbühne. Die hat das mit angeführt, diese bisschen hängengebliebene Corona-Leugner-mäßige Bewegung, die halt sich in ihrer Freiheit eingeschränkt haben, fühlen haben, bla bla. Und diese Frau ist höchstgradig drogenabhängig gewesen. Das weiß ich, weil die es gibt einen YouTuber, der heißt Martin Lejeune und ich bin
Der von früher, der weiß? Oh mein Gott.
Ja.
Ich habe lange nichts mehr von ihm mitbekommen.
Der hat halt Er hat seinen YouTube-Kanal, ich knabber sehr nervös an meiner Salzstange gerade. Der hat halt so einen YouTube-Kanal, wo er, der hat ja so, weiß nicht, ich hab den auf Twitter nicht mitbekommen, aber wenn ich es erzähle, viele Leute reagieren auch so. Der hatte,
Okay, willkommen im Kaninchenbau, wir gehen noch ein bisschen tiefer.
Also, es ist eigentlich so meine kleine Rabbit Hole, aber ich gebe das jetzt einfach weiter an alle ZuhörerInnen vom Rap-Stammtisch-Podcast. Der hat einen YouTube-Kanal. Und dieser YouTube-Kanal ist voll mit so komischem, weirdem Nachrichten-Reproduktionszeug. Also der hat dann teilweise einfach so dieses Material, das du so aus dem Bundestag und so, wenn jemand eine Rede hält, der nimmt es einfach eins zu eins und lädt es bei sich hoch und hat so eine Art journalistischen Anspruch, I guess, keine Ahnung. Aber der hat halt auch so ein bisschen so Neurosen, nenne ich es mal. Ganz frech, nenne ich es mal Neurosen. Der muss alles immer filmen. So. Und der geht halt zu allen Demonstrationen und der geht überall hin, wo sich Menschen versammeln, aber der geht zum Beispiel auch, also er geht sowohl nach Lützerath, er war der Typ, der diesen Mönch gefilmt hat, dieses
legendäre
Mönch. No way. Doch, Bullshit. Er hat das Video produziert?
Das hat Martin Lejeune produziert. Martin Lejeune hat es gefilmt.
Ich hatte keine Ahnung. Und ich meine,
ich wusste das.
Das ist wie krass.
Also ich wusste das aber auch nur.
Ja echt oft gesehen und das hat ja unfassbare Welt. Das war mir nicht klar.
Das war Martin Lejeune. Ich weiß das auch nur, weil ich eine neue Folge Storno-Podcast gehört habe.
Da habe ich es auch schon erzählt.
Ist auch ein geiler Fact, muss man einfach sagen.
Und er geht dann halt sowohl dahin, aber er geht auch so auf richtig langweilige Ausstellungen, wo er halt irgendwie mit seinem Presseausweis dann safe reinkommt, so, ne? Also so grüne Woche und so, geht er so zum McDonald's-Stand und lässt sich so erzählen, wie McDonald's sich irgendwie in letzter Zeit so nachhaltig positioniert und er ist dann auch so voll wohlwollend und sagt so, ah, das ist ja toll und so, er stellt keine kritischen Fragen. So. Also ein total komischer Typ und der macht halt auch, hat er eine Zeit lang gemacht und macht er manchmal wieder so Walks, nennt er das, wo er sich dann mit Leuten trifft und die einfach filmt und mit denen halt irgendwie so spazieren geht, aber der hält halt seinen komischen Selfie-Stick und hält den so ins Gesicht und stellt dann teilweise keine Fragen, so. Und ich weiß nicht, ob er denkt, es ist ein krasses, also er macht das halt nicht auf eine angenehme Art, wo du so denkst, oh krass, er weiß voll, wann er so Stille lassen muss, sondern der lässt einfach so, die Leute, ist richtig unangenehm, die Stille, und die werden aber dabei gefilmt und dann fangen die einfach an, teilweise zu lachen. Und es sind nicht irgendwelche normalen Leute, sondern es sind immer Leute mit irgendeinem richtig weirden Knacks, so. Der hat dann irgendwie so eine Podcasterin, die so, wo du so die ganze Zeit denkst, so, hä, warum macht die das? Die ist voll normal und voll nett und bla, und die ist total reflektiert auch anscheinend und hat so voll viel zu erzählen, hat auch eine interessante Geschichte, so bla. Und dann irgendwann stehen die vor so einem Gebäude und dann sagt sie so, guck mal hier, das ist genau das, was ich meine. Und dann fängt sie an zu erzählen, dass so Altbaugebäude zugebaut wurden im Erdgeschoss, also im Untergeschoss, das quasi so diese Souterrain-Wohnungen. Sie sagt, das waren eigentlich mal, das waren mal erste Stöcke, darunter geht's noch, also sie hat quasi die Verschwörungstheorie, dann kommt so raus, dass sie eine krasse Verschwörungstheoretikerin ist und so glaubt, dass so Altbaugebäude halt noch viel größer sind und halt so unterirdisch noch so mega die Komplexe haben.
Ja. So. Und die verschiedenen Schichten von Berlin.
Ja, genau, genau. Wo du denkst, ach so, das ist ihr Ding, so. Und das hat er auch gemacht mit einem Typen namens Karl-Philipp Trump, den kennst du vielleicht noch als den Dude, der bei Steuerung F diese Doku hatte, wo er legale LSD-Derivate verkauft hat. Und der die ganze Zeit...
Junge.
So, und der Typ hat auch den Ultra-Giga-Hyper-Hydro-Knacks gekriegt. Halt. Ist jetzt auch sehr Typ, also runtergebrochen und so. Und er hat das aber auch, er hat diesen Walk halt auch gemacht mit dieser Schauspielerin Lydia Duquier, die obviously krass drogenabhängig ist und obviously dauerhaft übelst auf dem Turn ist. Und sobald
ihr LSD-Derivate?
Nee, halt, ich glaube halt Crack.
Okay. Also,
the least fun one.
Bitter.
Und das ist halt richtig krass, weil sie dann halt sich so am 1. Mai mit ihm so trifft und die dann durch so Kreuzberg laufen und sie ist halt mega auf Crack und läuft dann so mega in so Schlangenlinien so um diese Leute rum. Martin Lejeune kommt gar nicht hinterher, der fängt auch an, so selber so wählerig zu werden. Scheiße. Und so, jetzt werd doch mal langsamer, bla. Und sie so, und dann fängt sie so an zu sagen, Martin, deine Mutter hat dich nie geliebt und bla. Und es ist so krass.
Junge, was?
Das ist so krass. Und ey, das Ding, die Gespräche, die wir haben, das sind keine echten Gespräche. Das ist wirklich, auf eine Art ist es extrem weit davon entfernt.
Also, real life zu sein. Wie lang gehen diese Videos? Also wie?
Teilweise 4 bis 5 Stunden.
Wow.
Also du bist richtig tief drin, aber da kannst du die Rare Fights machen.
Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Und der macht nicht nur eins davon, der macht halt Walks teilweise mit Karl-Philipp Trummer, das am meisten gemacht, wo er sich dann fast täglich mit denen getroffen hat. Zu einer Zeit, wo der halt literally von Millionär in die Obdachlosigkeit rein in so ein Obdachlosenheim, bla bla bla, hat er den so auf der Straße aufgegabelt. Und der schreit ihn dann auch die ganze Zeit nur so, also geh weg von mir, du Nazi-Fuck und sowas. Du Mafia, du bist Mafia und so. Und er sagt so, geh weg von mir, film mich nicht. Und Martin Lejeune geht halt hin und filmt ihn, weil er halt,
ja, klar.
Es ist komplett hängen geblieben. Es ist wirklich.
Sein journalistischer Anspruch.
Es ist halt nicht mal journalistischer, also ich weiß nicht, was sein Anspruch ist. Der Typ hat einfach, der kann einfach nicht. Er kann nicht aufhören, den Leuten, also er geht auch richtig krass über die persönlichen Grenzen von Menschen hinaus.
Mhm.
Und dann gibt's auch noch so eine, nee, das erzähle ich jetzt nicht, das ist zu krass.
Aber ich glaube, ich habe mit dem zur Zeichenkleid in Berlin studiert oder im gleichen Institut.
Mit Martin Lejeune?
Ich glaube, ja. Ich glaube, das war der.
Der ist ja
so, ich habe den immer so ein, zwei Mal, ich wusste das natürlich damals nicht, aber das war schon so ein weird Dude im Endeffekt. So, das war.
Der hat einfach 2018 oder so, ist der, weil er gemerkt hat, es gibt niemanden, der in Palästina vor Ort Bericht erstattet aus Deutschland, so yeah. Richtig. Der ist der auf eigene Faust einfach nach Palästina und hat von der Grenze aus halt Berichterstattung gemacht. Das musst du mir überlegen, das ist derselbe Typ.
Macher.
Yeah.
Macher. Unglaublich. Ah, ja.
Aber Deep Hole, Martin Lejeune, ja, so sliden wir in den Rap-Stammtisch rein. Das ist crazy. Ich habe gesagt, ich bringe das Thema. Also ich bin dieses Wochenende bin ich thematisch vor allem in dieses. Hast du das auch verfolgt? Weil ich habe das Gefühl, du bist auch so auf dem auch durch Storno Podcast. Ihr besprecht ja immer viel auch aktuelle Themen und auch immer so was im Internet passiert. Meine Bubble ist total überschattet geworden seit war das Freitagabend oder so. Einfach dieses Ding, wo Zoran Mamdani neben Trump steht. Das fasziniert mich wahnsinnig. So, also das ist. Ich kann das überhaupt nicht greifen, so das ist. Aber ich gucke mir die ganze Zeit an. Das ist. Habt ihr das auch mitbekommen?
Ich hab so komplett ja, gar nicht mitbekommen.
Ja,
das bitte, weißt du, wer
Zoran Mamdani
ist? Ja, klar, das okay. Weiß ich schon. Aber okay. Was passiert?
Naja, der war halt im Weißen Haus zu Gast und das wurde halt auch so geil aufgebaut. Weißt du, Fox News irgendwie so ein Alert oder so Showdown with Socialism und so.
Gott.
Und Trump ja, ist
natürlich,
einfach so.
Genau so.
Total im Grunde genommen grinst die ganze Zeit nur Mamdani an, keine Ahnung, ach, er ist so schlau, er ist so charismatisch und so schön, es ist einfach total wirr. Und dann gibt's halt irgendwie so diese journalistische Frage so, ja, Herr Mamdani, Sie haben ja Trump im Vorfeld irgendwie als Faschisten gezeichnet, würden sie das jetzt hier auch wiederholen. Er fängt halt an, so eine diplomatische Antwort zu geben und Trump haut ihm einfach nur so locker laissez-faire irgendwie so auf den Arm und sagt, you can just say it, it's easier, just say it. Und er sagt dann einfach, ja, okay. Und das ist es. Und er postet dann nachher noch auf irgendwie Fotos, wie er mit Madani abkumpelt, was er mit fast niemandem irgendwie macht und er findet es alles geil. Und es gibt jetzt irgendwie so einen Tag danach, hat er sogar Trump einfach genau so ein Outfit angezogen, wie Mamdani sich anzieht.
Ja, so roter so burgunderroter Rollkragenpulli und dann schwarzes Jackett quasi drüber. Also so wie, keine Ahnung, hat man Trump auf jeden Fall noch nie gesehen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Also,
aber ja, also ich habe eigentlich alles davon gesehen, von, also die Memes wurden geil gearbeitet, ist eigentlich, also einfach irgendwie ein gutes Pattern, weil dieses Pattern ist ja auch, Trump sitzt halt in seinem Oval Office, weißes Haus, Stuhl, und Mamdani steht aber rechts neben.
Aber das heißt, war immer so,
Trump, ne? Ja, ja, voll, aber das heißt, Trump muss halt immer so komisch hochgucken. Das macht voll das Ding auf irgendwie, dass die halt nicht gleichberechtigt da stehen, das ist so ein Setup einfach. Ja.
Und ich finde auch genau dieses Gesicht, wo diese Memes gemacht wurden, ich sehe das schon genau, wie genau dieses Gesicht 1:1 dann so ein Cutbild ist, das hier bei South Park einbauen, ich weiß es genau. Das ist genau das Bild, wo ich mir denke, so, ja.
Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das aber dann gesehen auf TikTok, weil die Democrats haben irgendwie so eine Get Mocked-Montage davon mit so wie so CSGO-mäßig. Mit
ja,
so.
Ja, ja.
Und das Krasseste war, dass es unterlegt war mit so einer Slowed-Down-Version von Friesejungen von Agu.
Oh Gott, nein.
Ich dachte kurz, das ist Fake. Aber das war der offizielle Democrats. Und die Description war auch nur so Get Mocked. Und ich hab keine Ahnung, Mann. Ich denke mir so, muss man das machen? Wahrscheinlich musst du da hingehen, wenn du so in so ein Amt eintrittst oder so.
Ich habe das mitbekommen. Es ist tatsächlich offensichtbar eine Tradition, dass irgendwie New York als irgendwie große, wichtige Stadt, wenn der Bürgermeister gewählt wird, dass der dann beim Präsidenten vorbeischaut. Das ist jetzt irgendwie nicht ein Special-Ding aus Konstellationsgründen, sondern das wird scheinbar immer so gemacht.
Meinst du, da werden vorher so Rider rumgeschickt? Mit so, wenn da nicht 4 Aussie Lemonade Monster Energy stehen, so, könnte das knicken, so?
Tja, das weiß man nicht.
Ich glaube schon.
Ja, also das ist auch guter Vergleich. Ich meine, Trump hat nicht mehr so glücklich geschaut wie, kennt ihr noch, in seiner ersten Amtszeit, wo er dieses komische Dinner gemacht hat, wo er da so 50 Millionen Cheeseburger und Big Macs, genauso glücklich sah er aus in dem Moment. Das war
richtige Lahm-Party-Diät.
Den Jungs einfach, heute wird richtig geschossen.
Vor allem, jetzt stellt euch das nochmal in diesem neuen, vollkommen goldenen Ballroom dann vor.
Ja,
so, und dann alles so komplett übertrieben Gold, aber die Cheeseburger noch in dem Papier so eingewickelt. Das wird großartiger Kontrast.
Ja, Musikvideo drehen auf jeden Fall direkt. Direkt rein. Dann wird der erste Rapper, der ein Musikvideo im Ballroom
checkt. Kanye West macht nochmal irgendwie Comeback oder so. Ja. Macht am meisten Sinn.
Das könnte funktionieren.
Mhm. Ja, das hat mich irgendwie dieses Wochenende Social Media mäßig extrem begleitet. Also ich war wirklich auch fasziniert davon, auch weil tausendmal das gleiche geschaut.
Egal. Ich finde es krass, wie wir in dieselben Fallen jedes Mal tappen, wenn wir halt wenn irgendwelche krassen Politiker gewählt werden, ist dann so die Art und Weise, so, ey, ich freue mich auch, ich finde es auch gut für New York, dass der gewählt wurde, so, aber lasst ihn doch erstmal seine Politik machen.
Ja, müssen wir abwarten.
Er hat noch nichts gemacht, außer halt eine extrem gute Kampagne zu fahren, so, und es sind dieselben Menschen, die sich über sowas freuen, sind so, wenn es einen exklusiven Burger bei McDonald's gibt, und dann gehen sie, ey, wir müssen dringend zu McDonald's, um diesen Burger zu probieren, so.
Nein, ich bin das nicht.
Lasst euch leicht davon, ablenken, dass ihr wirklich einfach nicht mehr seid als eine Zielgruppe, so. Das ist halt, das reicht für euch aus, so, wa? Und ich glaube, die Leute dürfen nicht nur wissen, welche Bedürfnisse ihnen verkauft werden, dass sie haben, sondern sie müssen auch wissen, ob diese Bedürfnisse überhaupt dann erfüllt werden, so, weil.
Das ist ja dann immer das Schwierige, ne? Ja, es ist halt trotzdem aber immer so die Hoffnung, dass es halt irgendwie anders ist und dass diese Person jetzt, ich meine, im Grunde genommen ist es einfach ein Bürgermeister von einer amerikanischen Stadt. Was hat es mit mir zu tun, im Grunde genommen?
Aber seine Freundin ist so cool und nett und so hot, Alter. Und so slim und alles, Mann. Voll cool, die hat ich auf Hinge kennengelernt, Alter. Kannst du das glauben? Could be me, Mann. Oh Mann, mein nächstes Hinge-Date ist vielleicht auch der Bürgermeister von Langwitz, Alter.
Oh, ich weiß nicht, ob du den Bürgermeister von Langwitz.
Heftiger Pick-up für den Kiez auf jeden Fall, aber okay. Ja,
Shoutout 46.
Aber keine Ahnung. MC Boogie ist der Bürgermeister von Langwitz, ne?
Ja, schon.
Ja, mittlerweile, glaube ich.
Aber du kommst auch aus der Gegend eigentlich ursprünglich, ne? Ja. Und deswegen Langwitz auf der Zunge.
Ja, nee, der Bürgermeister von Langwitz, meiner Meinung nach, ist Nordin. Nordin 283.
Shoutout.
Das ist der Bürgermeister von Langwitz, wenn du mich fragst.
Aber keine Ahnung, bei allem Zynismus, der auch wirklich, wirklich berechtigt ist, ich finde, in so einer CDU-regierten Stadt wie Berlin finde ich das halt schon irgendwie hoffnungsgebend, dass halt Leute gewählt werden, die wenigstens im Ansatz was anderes versprechen. Mhm. Hier kriegen wir ja noch nicht mal das Versprechen einfach aus den Leuten raus. Die sagen einfach so, wir kürzen Kultur und Soziales und die Leute nehmen es mehr oder weniger hin. Also man regt sich schon drüber auf, was passiert eigentlich auch nichts Großes. Und also ja, ein bisschen Hope sehe ich da auch drin. Neben allem, was ihr gerade schon gesagt habt. Für Trump war es, by the way, auch wieder richtig gut, ne? Also es ist einfach so die normalste Normalisierung von einem Faschisten, der halt gut abkumpeln kann mit dem Typ, ja, der sich Sozialist nennt, ja, der da locker einfach mit ihm hängen kann und gar nicht mal aus der Rolle fällt und es völlig normal ist, dass die beiden in so einer Interaktion sind, die wirklich null Feindseligkeit ausstrahlt. Alle Bilder, die wir davon gesehen haben, so, das ist nicht gut auf jeden Fall.
Ja, mein Alter, es ist eine Realität, mit der wir uns leider konfrontiert sehen müssen, in der sich Leute, die gegen Faschismus kämpfen, in einer Linie sehen mit Faschisten einfach. Mhm. Ich glaube auch, anders kannst du den nicht von in einem politischen System wie der USA sowieso nicht, aber auch, ja, in Deutschland wirst du die nicht anders bekämpfen können, als wenn du halt leider in denselben Räumen abhängst wie die. Am liebsten würde ich halt Molotov Cocktails satirisch, ja, und komödiantisch.
Spaß,
komödiantisch. Also natürlich, je älter ich werde, je miesmütiger ich werde, so desto mehr glaube ich auch einfach, dass ein Reset alles ist, was wir brauchen. Und den können wir leider nicht mit Pazifismus herbeizaubern, mhm, so pinkem Feenstaub. Nicht. Aber wenn es geht, wenn es einer kann, voll cool, dann mache ich mit. Aber keine Ahnung, das ist halt für mich undenkbar aktuell einfach. Also.
Kann ich da den Bogen zurück zu deiner Musik schlagen?
Blastorm.
Ungern. Weil wenn du das sagst, dass dich das verändert, ne? Mhm. Und dass du da so ein bisschen anders drauf schaust, glaubst du, dass deine Musik sich auch verändern wird?
Da macht sie ja schon. Also ich meine,
also
ich kann nicht anders. Ich muss mich ja die ganze Zeit aus meiner eigenen Haut scheiden. Ich habe ja keine andere Wahl, weil ich halt so ein Problem mit meiner eigenen Identität habe, die in einem... Ich bin hyper aware of the fact, dass ich mich präsentiere, was mich wiederum, mhm, dauerhaft in einem Prozess von wie komme ich rüber,
ja, klar,
lässt. Mhm. Und ich dann natürlich jedes Mal auch denke so, oh, ich muss mich definierter ausdrücken, ich muss klarer sein oder bla, aber gleichzeitig bin ich halt auch extrem viele und gleichzeitig, was sich dann auch widerspiegelt in der Art und Weise, wie sich meine Musik entwickelt, so. Und ich glaube, ich muss dann auch, das habe ich jetzt bei Creator Destroyer auch, deswegen heißt auch die EP so ein bisschen so, ich muss einfach akzeptieren, dass um mich weiterhin zu entwickeln, muss ich immer auf eine Art zerstören, was zuvor da war, um mich dann irgendwie neu zu erfinden, so.
Findest du, dass du dich zerstört hast mit der neuen Musik? Weil ich finde es irgendwie so, wir verfolgen ja deine Musik schon so ein bisschen länger und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass die, ist ein EP, ja, hast du EP genannt, sind aber 8 Tracks, wäre vielleicht woanders
die
ein Album.
Die Streaming-Plattformen nennen das so, die Vertriebe nennen das immer so. Ich habe selber ehrlich gesagt, ich gehe nicht mit der Idee ran, was das wird.
Du hast Musik rausgebracht.
Ja.
Du hast Musik rausgebracht und ich finde, es ist irgendwie keine Zerstörung von dem, was du vorgemacht hast, oder irgendwie eine Weiterentwicklung irgendwie in der Art und Weise, wie du Musik machst und wie du rüberkommst. Ich finde es ehrlicherweise so ein bisschen, früher habe ich es noch mehr verzerrter irgendwie so wahrgenommen alles, so ein bisschen, und ich fand es diesmal so ein bisschen, ich will nicht sagen milder, so, ja, aber im Vergleich zu der Musik davor, es ist so ein bisschen offener und ich glaube für viele Leute auch zugänglicher, so.
Ja.
Ist es so bewusst gewesen, so, dass du, hast du das auch so gesehen oder sagst du, was redet er?
Ich hatte nach dieser Gargoyle-EP hatte ich eine krass lange Schreibblockade, weil ich die ganze Zeit so dachte, ich muss dem, was ich da gemacht habe, so nacheifern. Mhm. Was daran lag, dass ich halt auch so heute noch finde, das ist eine richtig gute EP, safe, weil die mich zu dem Zeitpunkt voll gut widerspiegelt auch. Das ist aber eine extrem introspektive EP auch. Und ich meine, wie viel kann ich über mich selber introspektiv so erzählen? Irgendwann ist halt auch jede Geschichte und jede Coming-of-Age-Story ist halt irgendwann auserzählt, so, ne?
Ach, naja.
Ich habe dann halt irgendwann so ein bisschen, und das ist bei Cora auch, also bei meiner Band, Cora Winter, da ist es auch so ein bisschen so, dass halt das erste Album so ein extrem introspektiver Einschnitt auch irgendwie war in unserer Karriere und irgendwie deswegen auch vielen Leuten so aus der Seele gesprochen hat. Und danach, ich war so, ja, scheiße, jetzt, aber diesem Anspruch kann ich halt nicht nochmal nachkommen und so. Das war einerseits das, dass ich halt danach deswegen krass lange Schreibblockade hatte und nicht wusste, was mache ich überhaupt, wenn ich nicht das mache, so. Und dann auch so Songs verworfen habe, wo ich dann so fast schon ein bisschen gecosplayt habe, so introspektiv und, und keine Ahnung, so, nenn es deep oder who knows. Ja. Und die habe ich alle verworfen, weil ich so dachte, ich habe das doch alles schon mal gemacht, so. Und dann habe ich eine Zeit lang echt einfach andere Sachen gemacht und nicht Musik gemacht und irgendwie Videospiele gespielt und keine Ahnung, oder andere Musik gehört oder Videos gemacht und so.
Ja, und wichtig.
Genau, und dann habe ich halt in der Zwischenzeit gemerkt, so, nee, ich glaube, dass ich dieses Gefühl einfach jetzt nehme und das extrovertierter trage, so. Nicht so krass nach innen gerichteter Frust, so, ne, weil das habe ich jetzt gemacht und habe ich irgendwie so auserzählt, sondern jetzt wird so der Brustkorb geöffnet und jetzt will ich das alles rauslassen, weil ich habe auch keinen Bock, mein Leben lang damit rumzulaufen. So.
Ja, Mann.
Und das ist jetzt gerade so ein bisschen der Modus. Also so bei Haxan ist es einfach so, hey, wenn ich keine Lyrics habe, dann ist halt der Track auch erstmal einfach nur instrumental. Dann ist halt die Hook auch einfach nur ein Beatdrop und dann ist halt auch, ne, und von mir aus ist auch dann irgendwie der Part dann irgendwie, da sage ich nichts aus, so einfach nur, weil ich jetzt gerade Spaß daran habe oder so.
Ja.
Gleichzeitig zeichne ich dann aber auch irgendwie so irgendwelche Fantasien von so CEOs, die halt mit einem Firmenwagen in eine Tafel fahren und halt arme Leute umfahren und sowas, weil ich halt diese überzeichnete Smiling Friends mäßige Adult Swim SpongeBob Type Art die Dinge zu sehen einfach lustig finde, so. Und das, genau, dass ich dann so diesen Frust irgendwie so auf diese Art, oder nicht nur Frust, auch Spaß und Joy und so auf diese Art dann irgendwie rausgetragen habe. So.
Ja.
Viel mehr ungefiltert. So.
Ja. Also ja, habe ich auch so wahrgenommen, aber ich fand es halt tatsächlich irgendwie so, jetzt mal vom Musikalischen gesprochen, jetzt gar nicht so sehr auf die Lyrics bezogen, sondern wie du Dinge sagst und wie die Musik produziert ist, finde ich es irgendwie, ja, wirrerweise weicher als Gargoyle und davor. Das ist irgendwie, deswegen hat es mir auch sehr gut gefallen. Deswegen freuen wir uns ja auch, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist.
Spannend, ja.
Ja,
ja, genau. Ich hab's im direkten Vergleich, also ich vergleiche es ja nur mit meinem eigenen
ja,
Blick
klar.
drauf. Und ich denke mir nur die ganze Zeit so, oh, die neuen Sachen machen halt mehr Spaß. So.
Mhm,
das habe ich halt auch live irgendwie so gemerkt, dass es halt sehr Booty Shaker
so, ne? Boah, ja. Die Live-Aufnahmen teilweise, ich glaube aus Köln oder so, was ich vor allem gesehen habe.
Wo habe ich nochmal gespielt? Ja, genau, Köln. Stimmt, Köln, da beim Angrier Than Ever Showcase. Und dann war ich ja nochmal mit Mia Morgan auf Tour. Da habe ich nochmal so Chemnitz gemacht und Nürnberg und Erfurt und so. Und da habe ich das auch gemerkt, das ist halt, es macht viel mehr Spaß, auch mal einfach ohne so diesen Deepness-Aspekt auf eine Bühne zu gehen, einfach zu sagen, jetzt wird einfach geraged.
Ja,
so, und es ist jetzt einfach ein Rave gerade.
Deswegen, es ist ja nicht unbedingt so, dass es jetzt, ne, Sonnenschein, fröhlich, gute Laune ist, sondern es ist ja trotzdem noch extrem wütend, aber es ist so eine produktive Wut vielleicht eher, ne? Also irgendwie sowas.
Ja, so ein Moshpit ist schon irgendwie auch,
ist schon ja, Mann.
Eine kleine Firma, in der man auch auf sich auch. Ja, finde ich auch, also es macht natürlich viel mehr Sinn, seine Wut in musikalischer Form oder zu musikalischer Darbietung irgendwie rauszulassen als in irgendeiner anderen Form, aber ja, finde ich es wütend, ich weiß gar nicht, ob ich so wütend finde, schon eigentlich, das ist ein bisschen zynisch auch.
Ja.
Ja.
Ja. Wie würdest du eigentlich so, ich weiß nicht, also ich glaube, viele von unseren Zuhörenden haben schon mal was von dir gehört oder halt uns über dich sprechen hören, aber wie würdest du eigentlich deine aktuelle Musik so jemanden, der das noch nie gehört hat, selbst beschreiben? Fällt dir das leicht?
Also klar, ich komme irgendwie aus so, irgendwo da drinnen ist Rap bestimmt so.
Und, ja, safe.
Ich will aber nicht sagen, dass das mittlerweile das ist, was das steuert. Das hat es früher eher gemacht noch, aber jetzt nicht mehr. Sehr viel Einfluss, den ich habe und wo ich auch sagen würde, das passt zu mir, ist so ein bisschen die so Elektropunk, Digital Hardcore und generell so eine Punk-Attitüde einfach.
Ja.
So. Ich finde, das Gute ist ja auch, dass die meisten Leute sich heutzutage gar nicht mehr interessieren, ob jetzt Genres genau, also vor allem so in diesen Spaces, wo die Beats irgendwie bei Ableton gemacht werden, das ist halt gar nicht mehr so wichtig ist. Du kannst halt auch ein Punk-Projekt in Ableton produzieren oder so. Deswegen würde ich sagen, es ist irgendwo auf jeden Fall ein Punk-Ethos da. So. Aber ich habe auch krass viel mich so über die Jahre immer mehr in so Sphären wiedergefunden von Atari Teenage Riot und so Machine Girl habe ich viel gehört. Also natürlich hat das alles angefangen mit Death Grips und so eine Sachen und genau, immer mehr in so Musik reingefunden, die eigentlich viel mehr so aus dem Noise und Experimental kommt. Hm.
Ja. Ich fand's ja auch so ein bisschen so ein, zwei Songs auch so im besten Sinne, aber The Prodigy-mäßig auch tatsächlich. Ja, ja.
Ich auch ganz geil. Ich mache auch bei meinem Set sind auch zwei Prodigy-Remixe. Also
ich spiele
auch.
Ah, liebe ich.
Ja,
also ich finde es auch so schade, dass ich tatsächlich noch nie irgendwie dich live. Ich habe dich irgendwie mal so als Zwischeneck bei anderen, bei Tabby oder so und bei Pete gesehen oder so. Und das war immer schon geile Energy, die du gebracht hast. Ja. Und ich weiß auch nicht, warum ich es nicht geschafft habe. Aber ich freue mich, dass ich es irgendwann vielleicht mal schaffe.
Ich hoffe auch. Ich bin immer noch am, also ich will halt einfach extrem viel live spielen. Das ist das Einzige, wofür ich das alles mache. So. Also jeden Track mache ich auch nur mit, ich denke die ganze Zeit daran, was würde ich jetzt live machen wollen.
Ja, das hast du das immer im Hinterkopf?
Die einzige Sache, nach der ich strebe.
Okay, so. Das ist auch geil.
Immer. Mhm. Deswegen, ich muss live spielen. Also mir ist auch scheißegal, wie viele Leute da sind. Es können auch zwei, inklusive dem Tonmann sein. So, I don't
give a fuck. Und hier ist deine Bühne.
Ja, so, gib mir eine verfickte Holzpalette.
Okay.
Aber zahlen wir dann halt auch einen Taui.
Dann haben wir jetzt direkt die Frage, hast du beim Schreiben schon gewusst, dass Hotdogs bei Ikea live so fett kommen wird oder so ein Ding wird, was so zieht?
Shoutout Pete. Also, das war das erste Mal, dass ich jemals ein Feature gemacht habe in meinem Leben.
Ah, okay.
Ich habe mich dafür auch immer sehr, sehr krass gedrückt, weil ich, das war am Ende von dieser Zeit, wo ich so krass perfektionistisch war und Schreibblockade und bla. Mhm. Und dann kam aber Pete irgendwann so zu mir und meinte so, hey, ich habe für mein Album noch den und den Song und ich könnte mich dich darauf gut vorstellen. Und dann haben wir uns bei mir im Studio getroffen und ich war so, okay, ja, lass mal reinhören. Und dann habe ich so gedacht, okay, der gibt mir jetzt irgendwie hier so das Instrumental und dann sagen wir, ja, dann schick mir mal was irgendwann und so. Und ich so, ja, genau. Und dann haben wir es aber am selben Tag noch irgendwie machen wollen. Und dann habe ich halt vor Ort wirklich innerhalb von 10, 15 Minuten diesen Text geschrieben.
Manchmal ist es genau das.
Ja, dann war es das. Jetzt ist es halt wirklich einfach einer der besten Live-Momente immer, wenn ich irgendwo spielen darf, macht es halt übelst Bock, den zu spielen. Also es ist halt. Also meistens spielen wir den dann immer bei Pete oder bei Tabby im Set oder so. Aber es hat halt einfach jedes Mal so einen krassen Pop-Off. Es macht so Spaß, weil es so geil dümmlich ist. Und es war auch dann ein Moment.
Ja.
Ich habe halt auch da so gemerkt, so ey, scheiß drauf, Mann. Ne? Dann, das war auch so ein bisschen so die Groundwork für diese Creator Destroyer-Ära, dass ich dachte, so ist auch echt nicht wichtig, dass jede Zeile so bedeutungsschwanger ist. So.
Ja.
Und das, ich meine, ich fresse, was ich mir leisten kann. Hot Dogs bei Ikea ist auch auf eine Art... Muss ich ja, da habe ich ja abgeliefert.
Das ist ja ein Genius. Das ist einfach.
Das zeigt ja sowohl, also ich habe mir letztens habe ich das so lange drüber nachgedacht. Was habe ich da eigentlich gemeint?
Weil so,
eigentlich
Textanalyse.
Ja, du kannst dir das nur noch leisten, weil du deine ganze Patte für irgendeine billige Kommode ausgegeben hast bei Ikea. Und dann am Ende halt noch so irgendwie 1,20 Euro inklusive Family-Karte irgendwie so zusammenkratzen kannst für diesen scheiß Hotdog. Oder, und das ist ja genauso crazy, du gehst zu Ikea um den Hotdog.
Ja, einfach ich hab's immer so gehört, wie zweiteres tatsächlich.
Das ist so geil hängen geblieben. Ja. Einfach stell dir mal vor, du hast so hinstellt und dein Soran Mamdani hat mit dem so. Und dann sagst du, ey, ich kenne einen geilen Laden, Alter. Dann trefft ihr euch so Südkreuz auf diesem Parkplatz und der guckt sie so und sagt so, wo ist der Laden?
Ich
so,
ja. Was, du bist vegan? Kein Problem.
Ich hab den Spot. Hat alles gedacht.
Wir haben auch vegane Schöppula.
Und du kannst auch nachnehmen.
Kannst du auch einen zweiten Drink haben? Ja, den kann ich ja nachfüllen.
Pass auf, gib mir da Unlimited Refills.
Du willst da geht auch noch mehr Senf.
Da guckt keiner,
Alter. Ja. Und wenn wir jetzt schon bei der Textanalyse sind, die Zeile davor ist Mutter Maria, ich ernte, was ich sehe.
Ja.
Also das ist ja halt auch nochmal...
Stimmt.
So,
man, I fucking rule. Nee, bei Mutter Maria, das hat einfach... manchmal sage ich so Sachen auch mit so... So biblische Scheiße,
weil ich halt. Ey, habe ich letztens auch wieder erst gehabt. Also ich arbeite im Kindergarten und ich bin momentan immer wieder an einer absoluten Geduldsgrenze bei mir gerade. Und In seltsamsten Momenten kommt so bei mir raus so, Himmel, Herrgott. So, ich habe überhaupt gar nichts eigentlich mehr mit Religion oder sowas zu tun, aber irgendwie ist das so ganz komisch so drin.
Ja, oder so ein kerniges Jesus Christ. Das kommt auch immer mal wieder. Ich habe halt, ich habe so eine Affinität für so biblische, wie sagt man, Mythologie.
Finde ich alles, wenn man jetzt biblische Mythologie nennt.
Ich glaube, ich habe das letztens genauso in so ein Press-Deck geschrieben für meine Band. Naja, egal. Das ist
jetzt wird so auch mal zeitlang für biblische Mythologie Fortnite-Season, würde ich sagen.
Ja, Alter. Das wird hart gehen. Das Gottskin, endlich.
Ja, endlich.
Moses mit so einem Stab.
Ich habe auch so voll viele Tattoos, die halt eigentlich so relativ christlich sind. Und ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Ich finde es einfach nur hübsch. Ich mag auch so Kirchen und so gotische Kirchen und so eine Scheiße. Finde ich geil. Mhm. So eine riesige Mutter Maria auf dem Rücken. Einfach just because.
Ja. Sieht geil aus. Oh, da will ich die Gelegenheit nutzen und rübergehen. Wenn man deinen Namen, ne, deinen Künstlernamen sucht, kommt man auf verschiedene Dinge. Und das, was mir als erstes bei YouTube aufgefallen ist, ich bin mir sicher, du weißt das auch selber, es gibt einen Film aus dem Jahr 1922.
Ja. Das ist der Grund, warum ich 030 etabliert habe danach. Eigentlich hieß ich nur Haxan und das fand ich auch gut, sieht geil aus.
Voll.
Das hat mich so genervt, es gibt auch so viele, und das, in dem Zuge wegen diesem Film gibt's halt auch mega viele so Doom Metal und so Stoner Bands, die alle so Hexan und Haxan heißen und sowas. Und dann mach ich immer, scheiße, muss ich doch eine Zahl ranmachen.
Lass uns den Jungs kurz und den Leuten, die zuhören, erklären, was das ist, weil, also, ich habe das Gefühl gehabt, ich will das sehen, weil das sieht ja vollkommen wahnsinnig aus. Ist
auch ein geiler Film.
Hast du auch natürlich gesehen?
Ich habe auch reingeguckt, also bei so Schwarz-Weiß-Filmen, dafür bin ich einfach zu krass in den 90ern mit irgendwelchen komischen, weirden Cartoons aufgewachsen, aber
Also Schwarz-Weiß-Stummfilm, der im Grunde für seine Zeit vollkommen drüber war, sodass er in vielen Ländern auch verboten war, weil so Blasphemie, Folter da drin auch vorkommt, so ganz seltsame sexuelle Freizügigkeit mit irgendwelchen Dämonen, so Witchcraft und so Zeug. Aber es sieht von den Bildern her komplett geil aus. Es scheint auch so überarbeitete Varianten davon zu geben, die halt richtig sauber aussehen. Ja. Und ich habe mir fast gedacht, ey, also auch musikalisch gibt's da vielleicht so ein paar Überschneidungen.
Ja, keine Ahnung. Ich mag auf jeden Fall so Horrorscheiß. Ist ein Zufall, aber ich meine, I take it. Also ich mag so Horror und irgendwie so okkulte Sachen und sowas. Finde ich schon immer geil. Hat schon noch reingepasst, ja. Aber war nicht die Idee. Ich brauchte halt damals einen Künstlernamen, als ich angefangen habe, halt selber Mucke zu machen. Und ich finde einfach, so ein X hat sich wahnsinnig gut gemacht.
Und vor allem auch in so einem Namen so mittendrin, der dann so symmetrisch ist.
Crazy
aus. Könnte man da dieses umgedrehte Dings machen?
Nicht ganz.
H und N sind unterschiedlich. Ja, klar, aber du könntest es so malen, so zeichnen, dass wenn du es umdrehst, ne, dass es wieder gleich aussieht und sowas alles.
Also so als Krakelschrift auf jeden Fall.
Ja.
Aber also es ist halt schon in so Blockbuchstaben, finde ich. Funktioniert das schon.
Ja.
Ich bin so ein kleiner Ästhet.
War kein Enjoyer von Blockbuchstaben.
Enjoyer of the Impact Font.
Ach Mensch.
Bottom Text.
Ich muss das auch nochmal kurz ansprechen, weil du irgendwie über deine Musik gesprochen hast und du hast vorhin auch selber gesagt, so ey, ich schreibe dann irgendwie Texte, die sagen eigentlich gar nichts aus, weil ich habe einfach halt auch ein paar Reels von dir geschaut und du hast einfach in deinem Song eine geisteskranke Kaffeemaschine gesampelt.
Ja.
Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil keine weiteren Fragen dazu. Aber geil.
Ich habe weitere Kills. Fragen dazu.
In Kill-Steel.
Kill-Steel Die.
Ja.
Ich dachte ja, das ist eine Run the Jewels-Referenz, aber eigentlich ist es nur egal.
Echt? Haben Run the Jewels auch schon?
Die haben Light Cheat-Steel, aber halt auch diesen Dreiklang und auch im Grunde genommen so in eine Richtung.
Everybody's doing it.
Ist
ein Hit. Ist ein Hit, ja.
Aber die Kaffeemaschine, also meine erste Frage, die hat mit dir gesprochen auf jeden Fall. Also eigentlich, nee, warte, die erste Frage ist das deine Kaffeemaschine? Also ist das bei dir zu Hause oder so ein Büro-Match-Kaffeemaschine?
Geil, da kann man das denken.
Das wäre eigentlich was für einen bonigen Wachmacher hier.
Ich habe das aus dem Internet einfach gesampelt. Ist auch nicht das, der Sound ist nicht, nicht derselbe.
Ja, okay, ja.
Aber das Video, das ich gefunden habe, war einfach so ein Video von so einem Typen, der irgendwie versucht, mit seiner Kaffeemaschine so einen normalen Kaffee zu machen und die versteht ihn die ganze Zeit nicht, weil er halt so ein bisschen einen Akzent hat. Und so, eine kleine Kaffee und die so, wie bitte? Und so, das ist einfach, Das war einfach funny, weil stell dir mal vor, du kommst so morgens so mega Koffein-Defizit, Alter, und kommst so rein, so, ey, eine kleine Kaffee, so. Das habe ich nicht verstanden, Abdul, oder so, keine Ahnung. Und dann kriegst du erstmal eine Klatsche von der Kaffeemaschine. Ja,
ja. Das wird die Zukunft sein. Und dann nicht nur Kaffeemaschinen, sondern jedes technische Gerät.
Ja. Alexa, spiel Despacito. Ich hoffe, das hat jemand auf laut hier zu Hause gehört.
Spiel Samba C, Arbeit No. Vielleicht einer der Songs, die ich am meisten gehört habe letzten Monat. Ich lüge nicht.
Ja, der Arbeitslosen grinds real.
Leider. Du hast aber zu dem Song, über den wir gerade geredet haben, Kill, Steal, Die, jetzt vor kurzem erst noch mal so ein kleines Video hochgeladen, wo du so im Produktionsprozess dich selbst gefilmt, oder war das danach noch mal irgendwie? Komm, gib zu, Content.
Was ist real in dieser Welt? Ja, natürlich. Wisst ihr, was ich meine? Auf dieser Erde ist das Einzige, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und es sind nur Pixel aneinander geordnet und auf einem
Nullen und Einsen.
Nein, das ist natürlich alles Content, mein Gott. Also wenn ich den ganzen, also ich Musik produzieren ist so langweilig teilweise. Nie im Leben würde ich mich dabei filmen und dann so 4 Stunden Stille und so mich durch den Mund atmend vor so einem Bildschirm irgendwie nicht so Fades setze oder so. Ich habe das natürlich ein bisschen überspitzt. So.
Klar, das war ja auch so ein bisschen zusammengeschnitten. In dem Zusammenhang wollte ich dich aber gerne fragen und euch auch fragen, kennt ihr Eliminate? Auch ja, Elektro, Produzent einfach, keine Kategorien, der regelmäßig, ich glaube einmal in der Woche, ein Audio Combat macht, wo er ein Sample hat, lass das irgendwas sein, und er sich selbst 2 Stunden Zeit gibt, dann Song quasi draus zu machen oder halt irgendwie so ein kleines Arrangement und die ganze Community währenddessen auch daran arbeitet und er danach dann so die Einsendung von der Community durchgeht und so. Und als ich deinen Zusammenschnitt gesehen habe, habe ich mich total daran erinnert gefühlt und habe echt gedacht, okay, sowas in der Art könnte ich mir bei dir auch, na, wie du es so kommentierst und wie du es so machst, total vorstellen. Jetzt erzählst du mir gerade, du kommst aber eigentlich eher von einer Vergangenheit, wo du komplett perfektionistisch warst. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dich so unter Druck zu setzen, sich in einen Livestream quasi zu setzen und zu sagen, mit diesem Sample mache ich jetzt in 2 Stunden irgendwas und egal, ob ich dann danach mit zufrieden bin oder nicht, es ist meinen Prozess zu zeigen und den Spaß, den ich irgendwie auch dabei habe.
Ja, vielleicht ist hier gerade eine große Idee geboren. Also ich habe immer schon Bock auf in das Twitch-Game so ein bisschen reinzugehen. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie ich da genau reingehen will. Aber sowas finde ich schon cool. Ich habe auch mittlerweile nicht mehr so, das war früher auch anders, ich habe nicht mehr so einen Anspruch an die Qualität meiner Sachen. Also ich meine, ich kann ja entscheiden, ob ich es rausbringe oder nicht, aber so, ich meine, wenn es am Ende nach diesen 2 Stunden scheiße wird, so, dann ist es halt auch so. Weißt du, ich bin nicht genial. So. Ja. Manchmal ich werf Sachen an die Wand und manche Sachen kleben halt, manche nicht. Und kann man schon mal probieren. Ich habe leider zu viel zu tun. Ich habe wirklich zu viel zu tun. Ich finde Stream extrem. Tabi hat das eine Zeit lang gemacht und dann habe ich bei ihr so zugeguckt und so. Und das ist ja dann schon auch einfach so ein ganzer Abend, der so ins Land geht.
Ja.
So. Ja. Also es ist halt einfach viel Zeit. Und das musst du ja auch regelmäßig machen. Und leider musst du alles regeln. Du musst gleichzeitig streamen und ein Reel machen und dann musst du das auf TikTok, musst du jeden Tag und bla. Allein diesen Grind aufrechtzuerhalten, irgendwie das schon.
Das müsste man im Grunde genommen auch machen, wenn man einen Podcast macht. Ne?
Ja. Wenn man einen Podcast mit Bestand wäre und irgendwie Anspruch und Zielgruppe erweitern, aber es wollen nicht alle überleben in diesem Ellenbogen-Game, naja.
Ja, da sehe ich uns auf keinen Fall. Wir haben es noch nicht mal geschafft, Kameras hier aufzustellen und ich glaube, wir werden es auch Real Rap nie machen.
Warum?
Naja, für die Shareability natürlich, damit man auch mal auf Insta Leute erreicht, aber ist auch egal, weil das möchte man nicht machen. Aber ich würde es Shoutout geben an die Boys aus Leipzig von Bin hier am Leben, weil also Mias und Helmut und Gustav und so, die machen, glaube ich, teilweise sogar 2-mal pro Woche, Dienstag und Donnerstag auf Twitch und die produzieren dann natürlich auch die Reels, damit ich, der ihnen bei Twitch meistens leider nicht zuguckt, dann nachvollziehen kann, was die für dumme Scheiße gemacht haben. Und das kommt natürlich extrem giftig einfach.
Ist schon auch geil, Mann. Das kann man ja auch in gut machen. So. Also ja, voll. Es ist halt nur, es braucht echt wirklich so jemanden, der sich dann halt darum kümmert. Und in den meisten Fällen, also in meinem Fall, ist einfach, die Ressourcen sind begrenzt. So, ich arbeite da gerade dran, das ein bisschen zu erweitern. Weil ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses One-Man-Show-Ding so. Das Live-Konzert ist jetzt auch schon, weißt du, ich habe ja immer entweder mein Homie Kasi mit so Corpse Paint Ja. So, und dann Bass dann dabei und dann sind wir da immerhin schon mal zu zweit. Oder ich habe halt Tabi dabei, manchmal auch. Jetzt bei der Mia-Tour war sie dabei an den Decks. Und ja, auch bei meiner Band, so die Sachen müssen einfach aufgeteilt werden. So. Und es war halt auch einfacher, als ich habe ja auch schon angefangen, Mucke zu machen zu einer Zeit, wo halt Social Media einfach noch nicht so ein Thema war, Digga. Da war halt, also alle paar Tage ein Bild posten war genug. Und das war halt geil, weil wir haben echt
Promo gemacht. Ja,
alle Fotos auch löschen. Wir haben echt anders Musik geschrieben, Alter. Wir haben halt uns zweimal, wir haben uns teilweise dreimal die Woche im Proberaum getroffen und zu fünft Songs gemacht. Das geht heute gar nicht mehr. Also eine Band, wo alle fünf Leute aktive Songwriter sind, ist unmöglich so. Jetzt sind wir nur noch zwei aktive Songwriter und die anderen müssen sich halt um fucking organisatorisches, klar, aber auch so dann so eigenes Licht programmieren und ich muss dann auch noch irgendwie kümmere mich dann auch noch um so Visuals und bla und so. Das ist so schon crazy, Alter. Also ja, keine Ahnung. Ich meine, das gehört zum Job irgendwie dazu, aber
ist auch bonkers.
Jetzt Kategorie. Manchmal kommt man einfach an die Remont. Oder reden wir noch über Haftbefehl? Ich weiß nicht.
Ja, vielleicht danach, oder? Ich
weiß auch nicht. Ist auch schon so lange her wieder, aber...
Es wurde alles gesagt über diese Doku. Ja, von allen Leuten, aber ich habe gehört, von dir nicht ganz, weil ihr aufgenommen hattet, habt alles dazu gesagt und dann... Ja, und
dann ist die Folge gecrashed.
Scheiße.
Aber ehrlich gesagt, Pablos Takes waren auch die, die dann echt einen Tag später auch sich ganz schön dann... Also ich war ein bisschen sad, weil halt Pablo wirklich der Erste war, den ich auch gesehen habe und gehört habe, der diese Takes auch mir zum ersten Mal präsentiert hat und ich habe da auch danach anders drüber nachgedacht. Aber da ging es auch ganz viel um diesen Fakt, dass halt so in dieser Doku halt Leute aus der Musikindustrie sitzen, die sich irgendwie so fühlen, als würden sie so das abkulten, was da so ein bisschen passiert und sagen, ja, mit dem kann man halt nicht planen. Kommt er jetzt zum Konzert oder nicht? Und so bla. Und dann hat er da irgendwie so mega auf Nase irgendwie diesen Vertrag unterschrieben, bla. Und so. Und ich mir die ganze Zeit denke, ey, ihr seid diejenigen, die das halt auch enablen gerade.
Ja,
so.
Ja, absolut. Also, ich finde dieser eine legendäre Moment, wo der Typ vom OMR-Festival sitzt, ja, und da plant man das ganze Jahr und dann kommt er nicht oder kommt er doch.
Ja, das ist so. Der wichtigste Moment im ganzen Jahr eines Marketing-Managers. Das war schon der Punkt, wo ich eigentlich ausschalten wollte.
Das ist halt so. Und ich habe mich leider...
Also das in der Haftbefehl-Doku, das muss man sich nur noch mal bewusst
machen. Was man das halt auch reingeschrieben
hat. Was das für ein Setting ist und welche Leute da quasi über die Kunst und den Künstler Haftbefehl reden mit einer Meinung. Also das ist insane,
finde ich. Das war echt krass. Und das, ja, keine Ahnung, Mann, das fand ich halt irgendwie auch dann im Nachhinein so, ja, krass, Mann. Das war der Take, basically, den Pablo auch hatte. Bisschen besser formuliert als ich, aber, ja.
Ja,
hab das.
Ja, liebe Grüße.
Checke sehr, auf jeden Fall. Also auch das, was du gerade ganz am Anfang gesagt hast, also das habe ich dann auch, ne, wir sind jetzt wirklich sehr spät quasi dran. Also muss auch dazu sagen, ich glaube, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, remote, ich glaube, 2-3 Tage später kam halt die Doku. Dementsprechend sind wir quasi so einen Monat zu spät dran und haben das Zeitfenster verpasst, unseren Take in diesem Podcast zu platzieren. Was ich in dem Hinblick okay finde, dass halt alle möglichen Leute ihre Takes abgegeben haben und auch gerade aus deiner Bubble, die sich sonst nie mit Hip-Hop auch sonst
beschäftigt
haben. Und ich finde es fast schon zu unangenehm, also da jetzt noch reinzugehen, weil diese Crowd, die sich damit auseinandergesetzt hat und quasi einfach nur etwas zu einem trendigen Thema eigentlich beitragen wollte, das so schon zugeschissen hat, einfach, das ist wirklich...
Digga, dieser Diskurs wird so krass belagert von Leuten, die in ihrem Leben noch nie Suchtdruck oder sowas hatten oder irgendwie in Berührung waren mit Leuten, die abhängig waren oder
auch nicht mal Hip-Hop oder Haftbefehl gehört haben.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema, aber das gab's, darüber habe ich mich schon aufgeregt, wo Blockplatin so krass durch die Decke gegangen ist, so. Da war ich damals auch auf dem Haftbefehl-Konzert und ich habe mich wirklich geschämt. Ich habe so links, rechts geguckt, da waren wirklich so Agenturen-Missgeburten mit so diesen verfickten Mützen, die nicht mal über die Ohren gehen und sowas. Und haben alle nur gewartet, bis der Chabo spielt. So. Und der Rest, das war halt wirklich, es war wirklich für die Leute ein bisschen wie so in den Zoo gehen. Und dafür hasse ich deutsche Popkultur einfach, weil die einfach nicht Sachen ernst nehmen kann, die eigentlich ernst gemeint sind so. Und es ist auch bei dieser Doku schon wieder wirklich so ein krasser The Joker-Moment, wo halt die Leute den Film oder so Fight Club, wo Leute so nach dem Film dann so ausmachen und sagen so, boah, Tyler Durden, krasser Typ, Mann. Und so die komplett falschen Leute idealisieren, obwohl es halt, weißt du, das ist so, ihr habt es komplett falsch verstanden so. Und auch dann so, ja, und seine Frau ist ja so stark und so, ey, Digga, die ist in der Co-Abhängigkeit, Alter.
Ja, das ist wirklich...
Die braucht mindestens genauso viel Hilfe, Mann. Naja, das ist
wirklich...
Ja, darüber kann ich mir jetzt auch nicht eine Meinung machen. Ich stand noch, war noch nie in dieser so einer Beziehungsdynamik oder keine Ahnung, aber ja, es ist halt einfach so bald halt auch so, ich finde so das Thema migrantische Geschichte und so vererbte Traumata und sowas, ja, wurde auch nicht genug beleuchtet und sowas. Mutter kommt nicht mal vor und dann auch so nachgespielte Szenen von wie der Vater sich umbringt. Ich frag mich auch so, habt ihr das alle abgenommen so? Saßt ihr dann da vor frame.io und habt dann gesagt so, ja Mann, kannst du das noch ein bisschen krasser graden oder so? Keine Ahnung. Finde ich irgendwie komplett absurd alles, aber das ist auch ist Showbusiness. Eine Woche später gab es ja dann auch neue Tour-Dates und sowas.
Genau, Showbusiness auch komplett aus dem Aspekt, diese Doku ist halt einfach auch krass voyeuristisch angelegt, ne? Also man merkt das ja auch in dieser Erzählweise irgendwie, die haben halt erstmal die Idee gehabt, wir halten drauf, irgendwas Krasses wird schon passieren und es passiert dann halt auch ab gewissen Punkten in der Doku irgendwie. Ja. Das, also keine Ahnung, finde ich auch schwierig auf jeden Fall.
Das ist aber die Netflixification von allem, oder?
Ja,
voll. Auch so, dass die Leute zücken ja immer auch so sofort ihr Handy, dieser Voyeurismus steckt ja in uns, also das ist ja nichts.
Was hat jeder schön Walk mit Haftbefehl wann?
Ja, das wäre halt zum Beispiel, in irgendeiner Realität, in irgendeinem Universum existiert genau diese Realität, in der das passiert. Es ist dann auch immer sehr, keine Ahnung, hätten die Leute ansonsten richtig hingeguckt, ich sag mal, diese Immersive Experience, so Netflix-mäßige, sounddesignte, krasse Kinomomente, so, ja, keine Ahnung. Ja. Das ist leider auch einfach so, wie Medien heutzutage geschaffen werden.
Ja, gleiche Dinge wahrscheinlich auch, warum so True Crime Geschichten so krass funktionieren und alle möglichen Dokumente dafür ausgegraben werden und sowas. Ja. Ey, und die nächste Blüte, die natürlich so eine Geschichte dann treibt, ist, dass Capital Bra natürlich jetzt seine eigene Doku haben möchte und
will er das?
Ja. Da gab es jetzt ganz große Statements irgendwie davon von wegen. Da kann man sich auch mal gut dran verschlucken, denn weil er halt auch schon meinte, ja, macht euch bereit, so für nächstes Jahr, da kommt meine Doku raus und sie wird berührender und was weiß ich, als alles andere.
Welche ist die Competition? Alter, geil.
Nach der Haftbefehl habe ich auch gedacht, das muss doch krasser gehen. Das
muss so krasser gehen. So, sie haben überhaupt gar nicht seinen Lachgaskonsum gezeigt. Da komme ich ins Spiel. Ja. So.
Ja. Jetzt werden die Ballons rausgeholt, Main.
Ich hole meine Mutter auch noch vor die Kamera. Pass auf. Bei mir sagen beide was.
Geistes. Ey, komm, lass mal eine positive Note enden. So, was ist für euch krasseste Haftbefehl-Song? Nicht Big Four, sondern nur Big One. Krasseste Haftbefehl-Song. Oder Haftbefehl-Part-Moment.
Der erste Track damals von dem unzensiert Mixtape, wo er so die Geschichte aus der Sicht von so einem Fuffi, der so durch Taschen wandert, das war krass, Alter.
Das ist, auch das cool, ist doch eigentlich, ja. das ist doch quasi so ein Torch-Ding oder so.
Ist es?
Torch hat auch so einen Song, Blauer Schein, wo er irgendwie erzählt, wie der durch Frankfurt irgendwie durch verschiedene Schichten irgendwie von A nach B gereicht wird.
Ja, gut.
Habe ich damals schon gedacht, könnte eine Referenz sein, aber man weiß es nicht.
Vielleicht.
Ey, bestimmt. Aber trotzdem guter Song.
Ja. Also probably, ja.
Vermutlich, ja. Für mich einfach so, und du hast mich damit eigentlich voll gecatcht, so, nur hast du gesagt, da sind halt diese Typen mit, die sind dann auf Konzerten, so, ich war halt irgendwie 2011 auf irgendwie Konzerten, wo dann aber so Leute nicht da war, aber ich war da. Aber Haftbefehl habe ich damals auch angefangen. Ist halt auch einfach peinlich, das zu sagen, aber war halt so, für mich der erste legendäre Haftbefehl-Moment ist halt einfach Haftbefehl im Halt die Fresse 3 Video. Rapper a cappella in die Hammerkamera und denkst dir, wer ist er denn, wie betont er, was für absolut bescheuerte Lines hat, und das fandest du erstmal, ich fand es erstmal so funny und hab erstmal drüber gelacht und so, und das ist aber halt genau der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, das ist eigentlich ein unfassbar krasser Künstler, und dann halt irgendwie da nochmal so reinzugehen, und da waren ja auch schon so, ich nehme dir alles weg und so, das war alles schon draußen. Und übrigens nochmal, auch dazu nochmal ein Ding, ich habe es neulich mal bei Hip-Hop-Archiv gesehen, es gibt von Ich nehme dir alles weg, der Song ist richtig präsent, ne? Da gibt es quasi so eine Variante, wo dann so andere Leute den Song gerappt haben für, ich glaube, Hip-Hop.de oder 16 Bars oder so.
16 Bars war das.
Und da gibt's so diesen, und da gibt's einfach so diesen Moment, wo ich dachte mir so aus Produktionssicht, ja, wir müssen jetzt mal so noch eine Frau haben, die jetzt auch noch was rappt. Und dann holen die einfach so Caroline Kebekus, und die macht einfach so einen Haftbefehl Kanacken-Akzent in Anführungszeichen ab. Und es ist, und es war damals schon so, und das guckst du dir heute an und denkst dir, what the fuck,
ich
Alter? Glaub,
man kann sich von der, abgesehen von diesem Haftbefehl-Song, und ich mache den Akzent nach, glaube ich, einiges aus ihrem Früh-Comedy-Werk angucken, was genau in so eine ähnliche Richtung geht. Das war einfach ihr Gag, und ich glaube, ihre Karriere hat überraschenderweise sehr wenig darunter gelitten, aber das war ein common Ding bei ihr damals.
Ja, ich erinnere mich da auch.
Richtig schlimm.
Weiß nicht, ob die heute das auch noch so macht, hoffentlich nicht.
Nee, heute glaube ich schon nicht mehr. Ich meine schon früher und so weiter, aber da also da musste, glaube ich, auch nie eine Auseinandersetzung erfolgen. Das wurde ihr einfach durchgehen lassen. Das war einfach so und jetzt ist es nicht mehr so.
Moneyboy hat auch eine Zeile gerappt in dem Video, das weiß ich auch noch.
Ja, ja, genau. Ja, ja, das war auf jeden Fall interessant. Ja. Also für mich übrigens, Song jetzt, würde ich sagen, auch legendäres Ding, das gibt's glaube ich auch nicht mehr. Da gab's mal so noch von auch irgendeine Freedom-Send, gab's irgendwie Haftbefehl-Songs, aber so Remix-Varianten.
Ich wollte es auch sagen. Mhm.
Und da gab's.
Weil Notorious Haft hat.
Genau. Notorious Haft, ja, Splashback war es, genau, genau.
Ich habe das Ding auf Vinyl.
Ja. Alter, ich wollte es gerade sagen. Nein! Eine von diesen Vinyl, die man eigentlich unbedingt haben will. Das ist ja keine 500 Stück oder irgendwie sowas. Ja. Alter, also, ja.
Du kannst es, glaube ich, auch nicht mehr free downloaden. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach.
Also, ich habe mir das auf jeden Fall, also, ich habe das irgendwo auf meiner
Festplatte oder
auf dem PC halt.
Und davon für mich.
Physisch, Main.
Der Dunkle Träume-Remix von Talky Talk. Für mich eine legendäre Haftbefehl-Song.
Da war auf jeden Fall auch ein Schuko-Remix drauf,
den da waren super viele krasse Produzenten drauf, die da was gemacht haben. So, ne? Das war heftig. Okay, habt ihr auch noch einen Torben da?
Um spontan nochmal was anderes einzuwerfen, sage ich Generation Aslak.
Interessant.
Boah, krank. Boah, der hat auch gescheppert halt einfach.
Oh, woher kommt das Geld von wo?
Ja.
Und
den wollte ich letztens nochmal suchen, aber der ist nicht mehr auf YouTube.
Nein, ernsthaft?
Ja, weil das Video war anormal für die Zeit damals. Ja. Das waren das auch die Weicker-Brüder? Ich glaube, die haben so damals für so ein paar Leute. Oh Gott, ja, ich glaube, die Anfangs Genetik-Sachen haben die gemacht, die Videos. Und ich fand das damals unfassbar krass. Das war ein Level, was so im Deutschrap selten irgendwie zu sehen war. Und Haftbefehl so inszeniert zu sehen, dann mit Frankfurt auch richtig quasi so als zweiten Hauptdarstellerin. Crazy, das war richtig gut.
Ja.
Ja, krank.
Rappig.
Ich würde noch was aus seinem Spätwerk reinwerfen, auch mit ein bisschen Bezug auf die Doku und würde noch Rücken an die Wand reinschmeißen. Erstens, also weil man in der Doku schon gemerkt hat, einfach nur wenn der Song irgendwo reingeschnitten wird, was für eine Kraft entfalten, auch wenn man den einfach mal laut anhört. Und auch aus dem Aspekt, weil meiner Meinung nach eigentlich fast, also nicht der Einzige, aber irgendwie schon der Einzige, der von diesen anderen Leuten aus dem Business quasi da saß und was über Haftbefehl erzählt hat, so schneid scheiß Peter Fox raus, schneid fucking Bowser, schneid Jan Delay, schneid die alle raus, das hat alles, das fand ich so Schmutz, aber wer tatsächlich was zu sagen hatte, war halt Basazian, der tatsächlich Haftbefehl kennt und etwas über den Menschen und den Künstler Haftbefehl erzählen kann und deswegen würde ich den mit draufschmeißen, weil diese Energie, wenn die zusammen was machen und diese Brutalität von Haftbefehls Sprache mit den heftigsten Knallerbeats von Basazian halt, also keine Ahnung, macht immer was mit einem und Rücken an die Wand ist irgendwie ein Tip-Top-Beispiel dafür.
Ja.
Schön.
Fucking hell,
Alter. Das waren die großen vier Haftbefehl-Songs, picked bei Rap-Stammtisch.
Ich finde auch, auf jedem Album sind legendäre Songs drauf.
Wollen wir eine Kategorie machen?
Ja, lass mal reingehen, wir gehen rein. Also wir reden gleich über die Kategorie, ihr hört unseren Teaser, wir reden über Prince Nokia 1992. Viel Spaß.
Können wir wirklich reingehen?
Halt die Fresse!
Ich finde, Joey Badass ist überbewertet, aber ich finde, wir sollten jetzt auch lieber über Prince Nokia reden.
Ich finde es auch schon krass, dass du in dem Take zu der Einführung schon einen Hot-Take eingebaut hast.
Queere Äquivalent zu...
Ich bin selber so eine Art Joker.
Ist aber auch kein Hot-Take, ne?
Sie lebt ja heute auf jeden Fall auch nicht mehr das Tomboy-Image.
Bart Simpson, my first Hip-Hop-Beat-Type-Beat.
Thema Frauen im Hip-Hop.
Danke. Danke, dass wir mal jemanden im Podcast haben, der diese Meinung vertritt.
Tomboy ist natürlich ein Classic. Safe.
Fresse. Und wir gehen zurück in die reguläre Folge.
Das war Princess Nokia.
Oh ja, das war Princess Nokia 1992. Mäßig.
Sorry an alle Leute, denen wir jetzt auf die Füße getreten sind mit unserer harten, strengen Rezension
von diesem Album. Das lassen wir jetzt nicht zu. Du meinst, du auf die Füße getreten bist.
What? Also, ihr werdet es erst in 2 Wochen hören, wenn es rauskommt. Deswegen freut euch schon mal drauf.
Ja, also ich habe noch 2 Wochen, die ich in Frieden leben kann.
Es werden ehrliche Takes gebracht.
Ja. Princess Nokia-Fans aus Berlin werden vor deiner Haustür stehen. Vielleicht.
Immerhin kriege ich mal Besuch.
fair point.
Sauberes Framing. So,
ich habe ja vorhin schon gesagt, dass du, oder dass ich
jetzt gerade aktuell die letzte Storno-Podcast-Folge von dir und Don Pablo gehört habe. Und da sagst du halt auch drin, und da habe ich schon gedacht, ja, 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 ich freue mich richtig, dass du vorbeikommst. Und du bist so ein kleiner Nerd, du könntest stundenlang über Musik und wie sie gemacht wird und was Neues rausgekommen ist, sprechen.
There's your proof.
There's your proof, and now we come to this point in dem Podcast, wo wir vielleicht auch ein bisschen über aktuellere Sachen reden. Oder gab es noch ein anderes Thema? David, guckst du, als ob es irgendwie gerade noch was vergessen hätte?
Ich denke nach. Das ist mein Ich-denke-nach-Gesicht.
Denk nach, okay. Ja, wir kennen uns noch nicht so lang. aber gibt's denn irgendwas, was du jetzt in den letzten Monat viel gehört hast, was du gerne mal rauslassen möchtest?
Lass mich kurz so den Mund, den Innenraum meines Mundes befeuchten mit dieser.
Weil jetzt wird ein
unnamed Getränk
ausgeatmeter Take.
Ich habe nach, wie alt bin ich? Bin jetzt 65 Jahre alt. 65 Jahre auf diesem Planeten wandle ich. Und ich habe endlich Pop-Punk verstanden.
Und jetzt.
Boah, ich arbeite mich noch hin.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann euch jetzt da draußen den ultimativen Guide to Pop-Punk geben, weil ich finde auch nach wie vor, es gibt schlechten Pop-Punk, es gibt guten Pop-Punk. So. Ich habe das nur alles immer sehr als so infantiles Teenager-Phänomen immer so eingeschätzt, weil ich immer so fand, so, das hat mir nicht. Das ist auch so alles der Blink 182 coded und so ein bisschen pubertär coded und sowas gewesen für mich. Und die meisten Leute, die in Pop-Punk reingefunden haben, haben ja darüber reingefunden. Ich hatte ehrlich gesagt nie diese Phase so. Ich bin sehr straight reingegangen in so Hardcore und Punk und sowas. Und bin halt schon sehr früh in so edgy Sachen reingegangen und in so sehr viel noisigere Sachen. Und ich habe jetzt aber tatsächlich die letzten fucking 12 Monate mittlerweile müssten es sein. Tatsächlich, ich höre nichts anderes mehr außer die Band The Story So Far. The Story So Far sind mittlerweile so erwachsen zu einer legendären Band, deren Musik wirklich die Leute so dermaßen zusammenbringt, weil die das Gefühl von Nostalgie verpacken mit einer Pop-Punk-Ästhetik und einer sehr reflektierten Art und Weise Texte zu schreiben von Parker Cannon, dem Sänger, der auch selber so eine interessante Persönlichkeit ist, weil er stark drogenabhängig war, das wiederum in der Musik verarbeitet hat, dann auch so Sachen passiert sind, wo da irgendwelchen Leuten beim Konzert irgendwie so, die gestagedived sind, hat er die so in so einem Dropkick von der Bühne gekickt und da, keine Ahnung.
Die Besten.
Ja, und dann gab es da so ein bisschen Kontroverse und bla bla. Und das Album I Want to Disappear heißt das Album. Das ist das aktuellste Album von The Story So Far und es ist meiner Meinung nach ein von vorne bis hinten 10 von 10 unskippable. Ich habe noch nie Singles gehört von diesem Album. Ich habe immer von vorne bis hinten durchgehört.
Geil.
Und das muss jetzt schon mein, das muss mein über 100. Spin sein, den ich von diesem Album habe. Und dann kam irgendwann vor so 3 Monaten oder so, kam dann noch so eine Live- so ein Live-Album raus. Das heißt I Want to Disappear in the USA. Und das ist noch mal krasser. Und auf einmal höre ich halt wirklich, also ich höre nur noch gerade The Story So Far und höre mich auch durch die ganzen älteren Alben durch und so. Und finde jetzt auch so in andere Pop-Punk-Bands rein. Auch so in Nebenprojekte von Parker Cannon. Der hat dann nämlich auch jetzt so ein neues Produkt. Das heißt No Pressure. Und es ist wirklich, also es ist unfassbar gut. Und falls ihr irgendwie eine Playlist habt, ihr habt eine Playlist, wo ihr wahrscheinlich so Songs drauf macht, ne?
Ja, klar.
Ich wollte das fragen, welche soll ich drauf machen?
Den Song Big Blind.
Vom Live-Album, oder?
Mach gerne die Studio-Version drauf, genau.
Big Blind, ja.
Genau, Big Blind. Und das ist halt, das hat wirklich meine letzten, also so Pop-Punk hat wirklich meine letzten Monate krass dominiert. Also ich hab auch noch andere Musik gehört, klar.
Ja, also überrascht mich jetzt zum Beispiel einfach so, weil ich bin, klar, natürlich weiß ich, dass du auch andere Sachen als wir hören. Aber es ist ein rarer Moment, wo Rap-Stammtisch über Post-Punk gesprochen wird.
Pop-Punk.
Dicker. Ja, schon
versprochen. Kategorien.
Kategorien.
Hallo.
Kategorien sind wichtig.
An der Stelle.
Kannst du die Band damit?
Nee. Aber ich bin zum Beispiel, also ich bin halt in Pop-Punk auch einfach null drinne. Ja, ich bin in Pop-Punk null drin, aber ich hab's mir schon abgespeichert, weil.
Es wurde verkauft.
Ja, Haxan meinte ja auch, er musste erstmal quasi hinfinden und dahin lernen.
Ja.
Und manchmal ist es auch ein Prozess und manchmal kickt es bei Leuten später rein.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass das halt irgendwie
so spät in meinem Leben mich nochmal kickt. Also Pop-Punk dachte ich so, ja, wenn du halt nicht 17 warst zu der Zeit, dann wird's das halt nicht mehr so. Und jetzt so irgendwie, es ist übelst geil, dieses Gefühl zu haben, so zu einer Zeit, wo man oft auch, ja, wird ja auch so immer so gesagt, ja, mit irgendwie Ende 20 fängst du an, neue Sachen nicht mehr zu mögen, du hörst immer nur noch alte Sachen und so.
Yep.
Ich bin richtig stolz, dass es bei mir nicht so ist. Ich höre noch bei richtig Gott. Viel neue Sachen. Können wir auch gleich zum nächsten Thema kommen. Ich habe dieses Rebel-Album von SDKid gehört.
Damn, ja.
Was ich krank finde. Also ich habe noch nicht mal dran gedacht, mit einem Liverpool-Akzent zu rappen, dass das geht. Es ist halt so geil.
Es ist so geil, Alter.
Das ist Skause.
Der hat Skause, ja.
Er rappt halt auch mit so einem krass geilen Skause-Akzent.
Okay, das
oder Dialekt, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja. Und hat dann auch so zwischendrin, zwischen so Flexen und bla, hat er dann auch so voll die Real-Talk-Zeilen. Klar, es ist mies underdeveloped so, das ist super rough produziert und so aus Fruity Loops mit einem Clipper auf dem Master irgendwie. Aber also voll geil, finde ich super gut.
Habe ich eigentlich im Podcast erzählt, dass ich bei der Show war? Also ich war bei der Show in Berlin, als die halt gezockt haben vor anderthalb Monaten oder so. Also er und Rico Ace, das war halt schon,
das war, das
war halt schon insane, was, also wie die Leute das auch gefeiert haben und alles. Also die können halt wirklich jede einzelne Zeile können die mitrappen. Es ist auch mehr oder weniger egal, wie er da vorne performt. So das Happening an sich, das war schon krank.
Ey, es gibt gerade so eine geile neue Wave an so Youngins, die einfach übergeilen Scheiß machen. Und ich habe auch krass viel Two Hollis gehört in letzter Zeit. Ich finde Two Hollis übergeil. Ist mir egal, ob er Nepo Baby ist oder nicht. So, warum lachst du?
Keine Ahnung. Ich kann irgendwie... Ja, ich sehe ihn irgendwie nicht in derselben Reihe, aber ja, ich bin wahrscheinlich zu abgeneigt gegen Two Hollis, um mir das anzuhören, aber das ist, also wahrscheinlich aus den falschen Gründen, so, ja.
Ist zu hübsch.
Maybe.
ja, ich finde aber so, es kommt, ich keine Ahnung, ich mache da nicht so die großen Unterschiede, ich finde halt einfach, das ist einfach ein New Wave und,
Nein, das ist voll fein, es war gar keine Kritik, nur, ja. Ich musste einfach lachen, ich habe mich gefreut.
Ja, ey, ansonsten habe ich auch schon im Journal-Podcast und ich habe richtig viele Nachrichten bekommen. Ich könnte jetzt gerade noch länger über Musik reden, Alter. Ja, okay, ganz kurz, ich mache noch ganz kurz einen Abdings, bevor ich über den rede. Danny Brown-Album, Stardust ist gut. Ich freue mich sehr auf das Joji-Album. So, und was wollte ich noch kurz name-droppen?
Willst du noch was zu Danny Brown dazu sagen, Tom? Weil du hast auch viel Sachen
war auf jeden Fall auch auf der Playlist.
Ja, das haben wir
auch. Danny Browns Pop-Album, also er selber hat zumindest gesagt, er ist quasi nein, aber er hat von sich selber gesagt, er ist so rangegangen, wie er halt in seiner Danny Brown-Art ein Pop-Album machen würde. Das war schon sein Approach, so wie er sich das vorstellen würde, wie er das machen kann, so.
Das ist schon.
Und natürlich, ja, er hat die Hyperpop-Artist halt mit drauf, aber das ist halt nicht mal überraschend, wenn man sich das Development von Danny Brown in den letzten Jahren irgendwie anschaut.
Nee, gar nicht. Also ich fand sogar eher, dass so ein bisschen, ja, die Sachen, die letzten mit JPEG Mafia, ne, irgendwie noch so ein bisschen reingefärbt sind. So,
Ja,
auch gut. Oder also ich muss auch gestehen, ich habe viel zu wenig gehört, um wirklich eine saubere Meinung dazu haben zu können. Oder eine
Scaring the Hose war einfach ein JPEG Mafia Album, wo auf jedem Track ein Danny Brown Feature drauf ist eigentlich. Also da war ich habe irgendwie das Gefühl, das ist halt super krass, aber ich habe das Gefühl, Danny Brown hätte wahrscheinlich viele von den Entscheidungen, die da Songwriting technisch gefällt sind, hätte da wäre er nicht drauf gekommen. Dafür ist er nicht.
Also ich habe zumindest auch das Gefühl, dass Stardust schon sein eigener Film ist, also der schon nochmal in eine andere Richtung irgendwie geht, abgesehen davon, dass die beiden sich auch gerade irgendwie ein bisschen beefen, das hat jetzt mit dem Stardust-Album nicht
direkt zu tun. Ja, die beefen sich?
Was ist denn da los?
Kein Beef, Digga.
Ja,
weiß nicht. Okay. Ja, weil halt Danny Brown irgendwie in so Interviews gesagt hat, dass er die ganze Zeit darauf wartet, dass Peggy sich bei ihm meldet und die irgendwie dann so Termine ausmachen für Studio-Sessions und dann taucht einfach Peggy nicht auf und so und dann hat halt Peggy so auf, ich sehe so Peggy, weil ich so ein Fan bin, JPEG Mafia hat dann so auf Twitter dann so gesagt, so ey, hör auf, die ganze Zeit über mich zu reden, so, weil er irgendwie in seinem nächsten Familienumfeld irgendeinen Krankheitsfall hatte, wo er sich drum kümmern musste und es auch eigentlich kommuniziert hatte und bla und irgendwie der dann so sagt, so hör auf, irgendwie so Gerüchte zu streuen für irgendwelche Teenager im Internet und sowas.
Ja, und alle auch hör auf, so das Thema irgendwie zu deiner Promo zu machen, weil es natürlich alles im Vorlauf dieses Albums irgendwie rauskam. Aber es ist so ein richtiges Twitter-Ding halt einfach mit so Zitate-Kacheln-Basis. Und Peggy hat ja einen sehr lockeren Finger so auf seinem Twitter-Account, wir wissen.
Ja.
Ich nenne ihn auch Peggy, weil ich bin auch großer Fan.
Peggy. Es ist in dem Podcast tatsächlich auch etabliert.
Unser Freund. Ey, ich war damals bei dieser, ich war bei der JPEG Mafia Show damals im Prince Charles. Ja, das ist krank. Das ist mein absoluter.
Wann war das denn?
Das muss ja ewig her sein. Ja, das war auch ewig her, Alter. Da hatte ich, glaube ich, noch nicht mal Haare am Kinn, Alter. Das war 2014 oder so muss, oder 16 vielleicht. Lass es 16 gewesen sein.
Ja, aber ich will trotzdem noch mal über einen Artist, der wird safe, der wird Frank Ocean Levels machen, glaube ich.
Oh, so. Ansagen
bekommen. Und zwar heißt der SVN4R. Seven Forever oder Sven Forever?
Sven.
Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich
aber
Sven.
Der hat jetzt gerade ein Album nochmal gedroppt, das heißt Postgrad. Das ist gut. Ich würde aber immer empfehlen, das Album Flash Death von Seven Forever zu hören. Es ist basically, ich kann es nicht anders beschreiben, es sind Young Thug Vocals auf Midwest Emo Gitarrensongs. Und das Ganze klingt so, als hätte er das mit einem Tape Recorder im Raum aufgenommen. Aber ist halt, er ist auch trotzdem mehrstimmig zu hören. Also er macht seine eigenen Backings und Harmonien und sowas. Und es kommt aber alles quasi aus diesem Tape Recorder. Also es ist, als hättest du dich an den Tisch gesetzt, bei diesem Tape Recorder auf Play gedrückt und dann kommt da dieses ominöse Tape, das so klingt, als wäre das schon irgendwie 10.000 Mal überspielt worden und so. Und es leiert ein bisschen hier und da und hat eine unglaubliche Lo-Fi-Ästhetik. Das ist, hat meinen musikalischen Horizont so dermaßen gesprengt, Alter.
Klingt krass. Kannst du uns noch einen Song, dass wir einen davon auf die Playlist packen?
Ich werde
können, auch, wenn, mal, du, auch wenn du das Album eh empfiehlst?
Flash Death Anthem.
Nice.
Flash Death Anthem.
Das Flash eigentlich mit E oder mit A?
Mit E, ja. Was das auch irgendwie nochmal mettliger macht. Ich weiß auch nicht. Der Typ ist auch so ein Weirdo. Du kennst, also es gibt von ihm kein Foto. Alle Fotos, die er von sich selber ins Netz quasi lädt, sind nur Bilder von diesem einen Schauspieler von High School Musical.
Was?
Ja, guck.
Ja, okay, also, okay. So,
und also, er hat, wie gesagt, kein Bild von sich. Er ist extrem christlich und das redet auch die ganze Zeit über Gott auf seinen Socials und sowas. Gleichzeitig Christ. Wirkt das aber auch so ein bisschen wie so ein Bit, weil man dann manchmal nicht weiß, meint er das wirklich ernst? Also ein Song heißt auch auf dem neuen Album irgendwie Stop Talking to AI, Talk to God, was eigentlich also als
ist schon krank funny, aber wenn er es ernst meint,
ja, genau.
Ist es eine ganz andere Ebene.
Also es hat halt alles, es hat alles so ein sehr, also die Grenze irgendwie verschwimmt ein bisschen und das ist auch natürlich sehr faszinierend bei der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, das sind so meine Sachen, keine Ahnung. Ich höre gerade einfach.
Geil.
Ansonsten höre ich viel Panic at the Disco wieder. Das, Fever You Can't Sweat Out. Shoutout. Wisser Wissen. Ich bin das für Post-Punk und Post-Hardcore, für Post-Hardcore und Emo, was Liam Tanzen für deutschen Memphis-Rap ist. Ich habe da einfach so meine, ich bin tapped in.
Ja.
Tapped in the UK Underground und in Post-Hardcore.
Wenn du mit einer Band mit einem Künstler, die du gerade genannt hast, irgendwie kooperieren könntest, für wen würdest du dich entscheiden?
Keine Ahnung. Ich liebe
Frank Ocean wegen der Reichweite.
Ich bin ehrlich gesagt auch einfach gerne Fan von Sachen, Mann.
Ja, Mann, das ist auch, finde ich auch
bin einfach gerne
gesunder ein Approach.
Ich glaube, Sinn machen würde bestimmt, dass ich für Danny Brown was produzieren oder sowas. Das wäre bestimmt irgendwie
in irgendeinem. So
ich würde das fühlen. Sehe das auch. Das würde funktionieren und ist halt auch nicht, also ist nicht so, als wäre das nicht, sag ich mal, eine Möglichkeit. Keine Ahnung, ob ich das gesagt habe, aber ich manifestiere
es jetzt einfach. Genau, es wird manifestiert. Wir stellen das hier in den Raum.
Ja, voll.
Keine Ahnung. Ich will nicht mit allen Leuten. Ich mache ja auch diametral andere Musik als das, was ich höre, also so Post-Hardcore und Pop-Punk und Emo und sowas. Also weder Haxam noch Cora gehen ja besonders stark in diese Richtung.
Das war so ein bisschen die Idee hinter meiner Frage, ob dich irgendeine von diesen anderen Richtungen nochmal ein bisschen reizen würde, quasi.
Ey, ehrlich gesagt, ich will immer mit Leuten zusammenarbeiten, wo das so unwahrscheinlich ist, so. Das, wir hatten auch auf dem ersten Cora Winter Album ist einfach auf dem letzten Track ist ein Feature mit Grafi drauf, falls ihr noch Grafi kennt.
Welcher?
Grafi
ist nicht so Horror-Rap?
Ja, so Horrorcore mit so Black Metal gemischt. Auch KCVS hat das alles produziert und so. Es waren so viele so Blast-Beats.
extrem harter Rap gemischt, aber mit so dieser Young Lean Ästhetik auch ein bisschen soundtechnisch her, also sehr ethereal teilweise dann auch. Und genau, der hatte früher auch eine Black Metal Band, da habe ich ihn auch drüber kennengelernt. Da hat er parallel angefangen zu rappen und dann hatte der ja in dieser Nische auch so voll viel Erfolg. Und dann war er auf dem ersten Album drauf mit so einem kleinen Part. Das hatte ich auch vergessen selber, bis ich letztens mal das Album nochmal so ausgekramt habe.
Real.
Ja, also so eine Sachen mag ich so ein bisschen, so Unwahrscheinlichkeiten provozieren irgendwie.
Unwahrscheinlichkeiten provozieren.
Clip that. Ja, es ist, ich weiß, was du meinst, aber das ist schön gesagt. Ja, ey, wahnsinnig viele neue Facetten, die du hier in unsere Playlist und in den Podcast reinbringst.
Ey, das ist nur die Oberfläche, ey, Alter. Ich, wirklich crazy, ich liebe Musik. Musik ist so geil, ich kann nicht fassen, dass man uns sowas geschenkt hat als Menschen. Wir haben es nicht verdient, sowas Geiles wie Musik zu haben, wirklich. Scheiß auf alles, ne?
Musik einfach so passiert. Ist
das Wichtigste auf der Welt, einfach.
Es ist einfach ein absoluter
Fact.
Preach.
Boah, und ich habe auch wieder gemerkt, also gerade jetzt irgendwie so die letzten Wochen, die ich einfach super gestresst auch war, habe ich viel zu wenig Musik gehört. Dabei weiß ich eigentlich, dass es mir gut tut und dass ich richtig meine Stimmung ja manchmal fast ein bisschen lenken kann. Und jetzt, wo ich auch nochmal in Vorbereitung auf den Podcast in deine Musik reingegangen bin, habe ich gemerkt, manchmal ist diese Wut, ne, die ich vor allem so daran merke, nicht so richtig das, womit ich gut irgendwie connecten kann. Ich glaube, das ist aber auch einfach ein Gefühl, was ich sehr sauber mein ganzes Leben lang über immer schön runtergedrückt habe und immer sauber so weggeschlossen habe. Ne?
Immer der richtige, ein Mann.
So.
Whatever happened to Gary Cooper?
Na, wobei, ist das Wut so wegschließen?
Gefühle wegschließen.
Also ja, allgemein Gefühle wegschließen auf jeden Fall.
Shoutout mein Vater.
Yes. genau, aber dann halt auch wieder gemerkt, aber es ist auch cool manchmal, selbst wenn es nicht so naheliegend ist, trotzdem mal in diese Emotionen reinzugehen, gerade wenn es halt Musik ist, die das so so provoziert halt einfach, ne, und die das so rausholt. Also, ich muss sagen, ich habe in der letzten Zeit, glaube ich, am ehesten dann noch so brasilianischen Funk oder sowas gehört. Das war irgendwie auch ganz geil. Aber eben, weil es mehr so...
Auch neue Sachen rein hier, das ist ja unfassbar.
Ja, alles ein bisschen wild. Wobei der Typ sogar auch... teilweise so ein bisschen Rap-Anleihen hat.
Also ich welcher bin halt in
so
ein,
warte, ich...
Na der. Gibt's doch nur einen. Bad Bunny wahrscheinlich.
Ich dachte, du meinst jetzt diese fünf Typen, die da Cumbia machen und bei diesem Champions-League-Finale in Südamerika aufgetreten sind, was ich immer in meinen Reels sehe. Egal.
Nein. Das ist für ein Pull, Alter.
Ich weiß genau.
Ganz normaler, realer Pull, Alter. Ich bin überrascht, dass du mich kennst, aber damit natürlich.
Ich rede von Seu Jorge.
Mhm. Das hast du, glaube ich, schon mal. Hast du, glaube ich, schon mal gebracht hier sogar?
Nicht.
Ich habe es von dir schon mal gehört.
Ich habe den halt einfach nur gefunden, weil ich im Portugal-Urlaub an so einer riesigen Plakatwand vorbeigefahren bin und war so, wow, der Typ sieht irgendwie cool aus. Was macht der für Musik? Warum wollen da irgendwie so viele Leute was von dem? Und ich verstehe. So, ich glaube, der hat also alleine in Brasilien Stadien gefüllt und hat da aber auch so geile Rap-Acts dann als Features irgendwie so mit dabei gehabt. Macht Spaß einfach.
Willst du einen Song auf die Playlist machen?
Heute. Okay, kann ich machen, aber ich muss noch mal kurz gucken, welcher.
So, ihr findet einen Song auf der Playlist, der noch ungenannt bleibt.
Ich habe zwar noch nicht alles ausgewählt, was Hakan, weil du hast nicht bei jedem Song, bei jedem Künstler hast du einen Song gesagt, werde ich nochmal nachher nachtragen.
Ja.
Ihr werdet alles auf der Rap-Stammtisch-Playlist. Es wird auf jeden Fall eine...
Das sind die ersten Pop-Punk-Songs auf der Rap-Stammtisch-Playlist, auf jeden Fall,
bin ich sicher. Ich bin mir auch recht sicher, ja. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall... wir gehen in verschiedene Richtungen heute. Finde ich auch immer gut.
Und David und ich waren beim Obong Jaya-Konzert.
Oh ja.
Und davon ausgehend oder in Vorbereitung darauf bin ich da auch nochmal reingegangen und fühle dieses Album, das neueste, jetzt auch nochmal ganz anders nach diesem Konzert, weil ich glaube, selten jemanden gesehen, der so eine Ausstrahlung auf der Bühne hatte. Das war komplett wahnsinnig.
In diesem Jahr, also ich habe die jetzt nicht gerankt, aber das ist mindestens Top-3-Konzert dieses Jahr und ich gehe wirklich viel, aber das war, dieser Abend, den wir da hatten, das war so heftig, diese Präsenz, diese Aura, alle wirklich, das ist einer der wenigen Fälle, wo ich das überbenutzte Wort Aura, finde ich, darf da Anwendung finden halt einfach. Das war wirklich so krass, also von den Moves, von der Stimme, alles, selbst die Band hat ja einfach extrem abgeliefert in ihrer Tightness.
Ja, komplett sauber.
Boah, das war wirklich ein heftiges Konzert. Alleine
haben
schon.
Haben wir darüber schon, über das neue Album schon gesprochen hier im Poddy?
Ich weiß nicht, ob wir das letzte mitgenommen haben. Das vorletzte auf jeden Fall.
Ja. Mhm.
Ja. Und so Point and Kill mäßig mit Lil Sims, aber.
Genau, darüber ist er wahrscheinlich ja den meisten Leuten irgendwie eher nochmal so ein Begriff. Das. Genau.
Okay. Ja.
Halt auch total verrückt, diesen riesigen Typen zu sehen, ne? Extrem irgendwie auch durchtrainiert. Und dann singt er so viel mit Kopfstimme und ist so ganz zart irgendwie in manchen Momenten, aber dann auch wieder so ganz kraftvoll, obwohl er in der Kopfstimme bleibt.
Voll, aber auch grazil in den Dance-Moves, trotz dieser Kräftigkeit. Ja. Also, he has it all.
Ja.
Wahrscheinlich einfach ein kranker Tänzer. Tänzer haben doch immer so kranke Bodies und extrem viel
voll.
Körperbeherrschung.
Ja.
Das ist einfach, das kriegst du nicht vom Pumpen.
Ja. Nee, nee.
Das du wahrscheinlich von jede zweiten Abend so auf so einer Bühne stehen und dann so eine Show irgendwie abliefern.
Nee, oder halt wirklich professionell tanzen. Ah. Also ich kenne das auch aus dem Opernhaus. Wir haben ja quasi eine Dance-Comedy, die sehen alle so aus. Mhm. Das ist einfach so.
Auch so Balletttänzer einfach. Mhm. Also ja, ich will jetzt nicht gutheißen, bei Balletttänzerinnen ist, glaube ich, immer noch mal was anderes, aber Balletttänzer sind auch immer so Typen, wo du so denkst, so, damn, wo gehst du pumpen? Dann machen die so ein Plié und du bist so, scheiße, Mann. Er hat mich in Grund und Boden, er hat mich gesurft.
Wow, okay. An dem Abend war alleine auch schon geil, bei der Vorband, wie die Snare reingeklatscht hat. Das war unfassbar. Also es war auch ein bisschen hart abgemischt, glaube ich, alles, das aber.
Ein bisschen dolle, fand ich, aber ja. Abgeschallert.
Ja.
Wo war das? Vorband?
Columbia Theater.
Ja. Das ist okay.
Das ist eine schöne Location, ehrlich gesagt.
Also ist deine Lieblings-Berlin-Location zum
Lido?
Lido, ja.
Lido.
Aligned.
Spontan, was hast du da so gesehen, was dich richtig überzeugt hat?
Was habe ich denn letzte Mal im Lido gesehen? Ich habe eine Band gesehen, die heißt Celeste. Das ist so eine französische Doomgaze Black Metal Band, die waren unglaublich, die haben so Laserpointer auf dem Kopf manchmal. Das ist richtig geil.
Gemickt.
Genau, die haben über krasses Album gemacht, die habe ich da gesehen. Und sonst, ich glaube, ich habe eine der prägendsten Bands, die ich jemals in meinem Leben kennenlernen durfte, The Dillinger Escape Plan. Eine Mathcore, Chaoscore, Hardcore-Band, die...
Kennen wir noch von Guitar Hero.
Genau. Bei Guitar Hero...
Stark.
Bei Guitar Hero war nämlich der Song Milk Lizard drauf von denen. Und Milk Lizard ist so ein bisschen deren, sagen wir mal, radiofreundlichster Song, weil der Rest von denen wirklich einfach nur wirres Chaos und richtig harte Scheiße ist. Damn. Mieser Safe gerade. Und die haben halt einfach, die spielen teilweise oder haben gespielt so extrem gewaltvolle Live-Konzerte, wo halt einfach wirklich teilweise am Ende so Leute geblutet haben danach. Oh so. Es gibt ein legendäres Video, musst du mal bei YouTube eingeben, The Dillinger Escape Plan live at the Virgin Megastore. Da spielen sie ein Intro von ihrer Show. Greg Puciato hat so ein Hoodie auf. Und dann rennt der einfach los und rennt so in die Crowd und dann läuft der so wie Jesus übers Wasser über die Köpfe von den Leuten.
Wow.
Und genau, Ben Weinman, ein Gitarrist, der quasi einfach nur, der schreibt keine Riffs, der schreibt einfach nur Chaos und haut immer so und wirft immer so eine Gitarre um sich rum und so und springt von irgendwelchen. Das hat mich so krass gekickt und inspiriert. Das ist die beste Show. Option Paralysis Tour von The Dillinger Escape Plan im Lido. 2015 oder sowas, keine Ahnung.
Okay.
Vielleicht noch früher sogar.
Ja, also das hört sich nach guter Musik an, um den Deutschrap-Vibe hier auch noch mit reinzubringen. Ich habe im Lido den Tourstopp gesehen von damals Olli Bagno, F.A. und Favorite, die zusammen eine Tour gespielt haben.
Ja. Endlich kommen hier die Themen, wo ich auch weiß, wer
genau das ist. Ja. Ey, weißt du, wen ich im Lido gesehen habe? Raff Camora, beziehungsweise Raff
3.0, ja.
Eine extrem schlecht besuchte Show damals gewesen, wo ich Tickets gewonnen hatte über irgendein Magazin, das weiß ich noch. Und dann bin ich auch ein bisschen spät gekommen und er hat dann gerade irgendwie, er hat, glaube ich, erstmal so ein Camora-Set gespielt, dann ist er so von der Bühne gekommen, dann ist er wiedergekommen und hat das 3.0-Set gespielt. Und das war ehrlich gesagt mittelmäßig. Das war nicht so geil.
Aber das Cyborgs.
Ich weiß, das Album war geil. Und dann habe ich auch noch gesehen, Digga, darüber denke ich ganz liebe Grüße an meinen sehr guten Freund Juicy Süß, den ich noch vorgestern gesehen habe. Und immer, wenn ich ihn sehe, erzähle ich jedes Mal selber, dass ich ihn damals gesehen habe als Vorgruppe
von El Guni und Craig Ignatz im Lido, wo er mit Sturmmaske auf die Bühne kam und noch, wo er, ja okay, ich tue ihm den Gefallen, du sagst jetzt nicht, aber er hat auf jeden Fall noch Songs gespielt, die er heute nicht mehr spielt. Ich schieße in dein Gesicht. Überkrass, mit wie viel Rage auf dieser Laden durch. Ja, und das Ding war, davor hat Trettmann gespielt. Trettmann hat den Laden auf. Und damals habe ich noch gesagt, und danach habe ich nie wieder eine Meinung zu irgendwem gehabt. Ich habe nämlich gesagt, wie soll denn aus dem noch was werden?
Und dann, aber hat er damals noch so Reggae-Sachen gespielt oder war das schon Sachen mit Kitschkrieg?
Nee, das war, ich glaube, da hat er gerade mit Kitschkrieg die ersten Sachen gemacht, aber die waren, er hat vielleicht einen Song oder sowas davon live gespielt, aber das war schon noch ein bisschen die
Dancehall-Sachen.
Hatte er nicht auch schon davor noch so ein bisschen so eine Cloud-mäßige Ära, wo er auch Songs gemacht hat mit so Brown Eyes White Boy und so? Ich glaube, da hat er, und das war so diese Ära, und da war das noch nicht so ganz ausgereift irgendwie, soundtechnisch auch.
Gab's so diese Songs für Skyline oder irgend sowas, wo es dann auch mal so ein Remix gab
für später, ja. Also ich habe diese Transition Phase nicht so doll auf dem Schirm, aber vielleicht wird's gegeben haben. Er muss ja irgendwann von diesem Dancehall-Sound dahin gekommen sein. Bestimmt gab's dazwischen was. Vielleicht hast du in dieser ominösen, mysteriösen, kurzen Phase erwischt, so würde ich dafür sprechen. Weil, to be honest, als die ersten Sachen mit Kitschkrieg kamen, die sind direkt durch die Decke gegangen. Also dann hätte er vielleicht immer noch einen Support-Act gespielt, aber dann hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, aus dem wird nichts, weil...
Weil das hätte ich ja geil gefunden.
Genau, die hätten nicht schon so gut angehört.
Ja.
Kurzer Nebenpunkt, weil ich spreche jetzt kurz über Haiti, weil neuer Haiti-Song finde ich geil. Aber Anekdote, ich habe neulich zufällig jemanden getroffen in der Kneipe, der erzählt hat, er hat irgendwie gesehen, wie Haiti irgendwie... Sie macht ja immer sehr real Instas und so, ja, ich mache heute irgendwie Flohmarkt. Und ist dort hingegangen und hat für 20 Euro das Juventus, gefälschte Juventus-Turin-Trikot gekauft, das Haiti im 120-Jahres-Song mit Trettmann an hat gekauft.
No way, Alter. Legendäres Video vom Berghain damals.
Das war gefaked. Ja, gesagt, für 2000 Euro würde es wieder abgeben. Ich weiß nicht, also wenn Gebote kommen, schreibt mir gerne, ich kann Kontakt herstellen.
Das ist Genius, Alter.
Gewinne. Aber es ist auch zu real für die Künstlerin, so Haiti einfach verkauft dann einfach das Juventus-Trikot auf dem Flohmarkt.
Auch für 20 Euro, Digga. Wirklich. Das ist so bezeichnend, dass sie auch da nicht weiß, was ihr wert ist.
Oh, reale Ansage.
Ja. Ja, sie hätte in den Pop-Himmel aufsteigen können. Ich glaube, sie hat einfach keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich finde, sie ist die krasseste. Die hat auch dieser eine Song letztens, der kam, wo sie einfach so auf so 6/7 Takt oder sowas gerappt hat, wo ich auch so war, who the fuck produced this shit? Und dann gucke ich so und es ist sie selber.
Einfach keinen Fick geben, das ist doch eigentlich übergeil.
Das ist sympathisch. Weißt du noch, welcher das war? Den, ich weiß nicht, also ich habe nur diese eine Nacht in Medellin jetzt, den ich jetzt auf unserem Playlist baller.
Der davor müsste das gewesen sein.
Der davor, ja, ich guck mal, ob ich das
noch raus. Das war so odd time signatures irgendwie, das hat mich übelst geschoben. Das ist natürlich unhörbar, natürlich, das kannst du nicht einfach tun. Aber gerade das
jetzt auf unserer Playlist.
Ja, also ich meine, ich habe gerade noch so über Chaos-Core und Math-Core und sowas geredet. Bei Haiti bin ich so, was ist das denn für eine Scheiße? ich fand es natürlich nicht scheiße. Ich finde halt so, warum trauen sich sowas wie sie nicht viel mehr Leute eigentlich? Aber keine Ahnung, vielleicht ist es einfach eine Künstlerin.
Ach, scheiße.
Ist das im Grunde auch wieder so ein bisschen Destroy und Create? So, sich einfach manchmal...
Ich habe noch nie mit Haiti gequatscht. Kann sein. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie ein paar Mal gesehen, weil sie auch so mit Freunden von mir befreundet ist, aber keine Ahnung, Mann. Ich beobachte das alles aus einer Fanperspektive,
ehrlich gesagt. Fühlt sich halt manchmal so ein bisschen für mich an, so mit den Wegen, die sie dann ausprobiert hat und dann
auch
was anderes. So.
Ich kann nicht in ihren Kopf gucken, Mann. Ich kann nur für mich selber reden und sagen, für mich macht's Spaß. Ich glaube, es macht keinen Spaß, Haiti zu sein teilweise einfach. Ich glaube, es ist sehr anstrengend, Haiti zu sein. Ich glaube, das Leben der Ronja ist stressig. So, ich will nicht so ein Avantgarde-Künstler sein in der Industrie wie jetzt, so, keine Ahnung.
Ja.
Wie würde denn die Netflix-Doku aussehen?
Nice.
Die wird nicht fertig, glaube ich.
Genau. Ja.
Wollen wir noch eine kurze Runde machen und so ein paar Sachen noch auf Playlist schmeißen?
Ich finische meine Runde, weil ich habe mit einem Haiti-Song angefangen.
Yes.
Ein Song, der mir diese Woche wirklich verrückterweise sehr viel bedeutet hat, ist ein Pimp-Song mit einem Hananoa Dubstep, Drum and Bass, nicht Dubstep, Drum and Bass Remix, Strugglin' Remix, fand ich extrem geil. Hat mich wirklich sehr aus persönlichen Gründen abgeholt.
Dann neuen Future Bass Song, auch sehr giftig, so ein bisschen wieder auch sehr, sehr gut tanzbar, finde ich. Geil. Und da habe ich einen Künstler irgendwie gefunden, so auch sehr elektronisch, so. Ich weiß nicht, ob das euch wahrscheinlich nicht so viel zugesagt hat, aber SQF 2000, einen Song gemacht, Jede Nacht. Fand ich total geil.
Hä, ist das nicht der Mitbewohner von Dizzy oder verwechsel ich das?
Kann
es
schon sein.
Hat nicht den geschaut, als ich hier war? Keine Ahnung.
Das kann sein. Und ich habe es vergessen.
So. Ich habe das von ChatGPT.
Ja. Was ChatGPT sagt, das ist der Mitbewohner von Dizzy.
Auf Art.
Genau, das sind meine Songs, die ich sehr gefeiert habe die letzten Tage, Wochen. David, rede.
Neues, also Thema Rumpel-Rap neues, und Thema The Alchemist, wenn ihr in zwei Wochen die Kategorie hören könnt, genau, haben ein Tape, also Alchemist hat ein Tape, ein Album gemacht mit Armand Hammer, also Illicit und Billy Woods, was geisteskrank insane ist. Was geistkrank ist.
Irgendwie so. Eine geil problematische Aussage. Es
ist nicht so, als ob wir nicht heute schon ein paar Mal dumme Sachen gesagt hätten. Doppelt. Wir sagen nie dumme Sachen, dann bleibst du nicht.
Also ich lieb's, es ist halt, also keiner Billy Woods, sowieso, wenn man halbwegs auf diese Art von Musik steht, der Untergrundkünstler überhaupt und meiner Meinung nach alles, was der in den letzten 1, 2 oder 2,5, 3 Jahren irgendwie angefasst hat und mitgemacht hat, finde ich ein unfassbares Niveau zu Texten, einfach so, das Lyricism Game ist wirklich heftig und das fühle ich auch bei diesem Album so. Genau, und auf die Playlist würde ich auf jeden Fall gern California Games machen, da gibt's noch ein Funny Sweatshirt Feature drauf, genau, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann in eine ganz andere Richtung würde ich noch Shoutout geben, abermals, aber das ist vielleicht auch was, darauf könnt ihr euch auch schon freuen, wenn wir mal eine Jahresfolge machen, sicherlich einer der Artists, der mein Hip-Hop und Deutschrap-Jahr 2025 extrem geprägt hat. Mia ZK mit seinem Song Das Ding. Und ihr könnt euch das gerne auf der Playlist anhören, aber eigentlich bitte ich euch inständig darum, sofort die Spotify-App zu schließen, die Instagram-App zu öffnen, die ihr locker installiert habt, den Account Mia ZK zu suchen und euch dort das 3-Minuten-Video, was er zusammen mit Gustav Ganz produziert, gedreht und geschauspielert vor allem hat. Also Gustav Ganz ist ein überragender Schauspieler in einer starken Detective-Rolle. Gebt euch das einfach, weil das sprudelt vor geilen, kreativen Ideen, die irgendwie ihre Umsetzung gefunden haben. Und ich ahne diesen Grind so. Und wenn ihr dazu noch einen leichten Bezug habt, wie es in Leipzig Ost aussieht, dann spottet ihr auch noch den ein oder anderen Place. Also das ist wirklich fantastisch. Gebt euch diese.
Der Song aber an sich ist auch an
der
sich
Song, gut.
Das Ding, das ist das, was super. Ich gehört habe, weil ich hätte nämlich auch selber drauf gemacht, ohne dass ich diese Reel gesehen habe.
Es ist wirklich krass, weil das ist auch in dieser 3 Minuten Länge der ganze Song als Video. Es ist wirklich nicht nur so 30 Sekunden, du kannst das ganze Ding da schauen. Ich weiß gar nicht, ob die das noch auf YouTube überhaupt geuploadet haben, aber da guckt eh keiner mehr so richtig nach, würde ich mal behaupten. Insofern, ja, macht es einfach. Es ist wirklich krass. Und dann würde ich noch Boss Babe draufschmeißen, weil OG Lou auch ein neues Tape rausgebracht hat und wir lieben OG Lou. Deswegen, ja, let's go.
Top, dann mache ich die ganze Geschichte noch zu mit die Argonautics bringen neue Sachen raus, was ich wieder sehr spannend fand. Die haben 2021 das letzte Album rausgebracht, das heißt, war relativ lange still. Aber Timmy und Usta sind back und wir machen mal den Song Was bist du wert drauf. Sind wieder sehr so ne, frech und provokant so ein bisschen unterwegs. Ich muss aber gestehen, die neuen Sachen haben mich noch nicht so überzeugt, haben mich aber wieder in das Alte reingebracht. Also aus dem 2021er...
Manchmal ist das ja auch schon, was es wert
macht. Ey, wirklich, ne? Allein den Song Ich hasse das. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt auf der Playlist jemals drauf hatten. Wenn nicht, machen wir den auch nochmal. Auch wenn er jetzt schon 4 Jahre alt ist, nochmal mit drauf.
Unbedingt.
Alleine der hat mir schon wieder sehr viel Freude in der letzten Zeit bereitet. Dann hat Softboy Ivo ein Album rausgebracht, dass ich jetzt nicht ganz so viel reingegangen bin, aber ich doch gemerkt habe, das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen höheren Wert, gerade wenn Talkie produziert. Der hat den Opener Evil produziert auch. Und das auch eine geile Atmosphäre einfach. Sowieso, Ivo, was der Aufbau zwischen so ein bisschen Zerbrechlichkeit und ne, so das Gegenteil quasi von unseren Vätern, nicht die Emotionen wegschließen, sondern da so richtig viel reingehen, aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen was so was Mystisches, Darkes auch noch so mit drin. Ja, fand ich schon ganz cool.
Aber der andere, ich wollte auch gerade sagen, ich fand tatsächlich
Gore-Tex?
Auch, ja, ich fand Gore-Tex auch richtig gut, und da hat er Zutera produziert, mit dem wir auch neulich die Ehre hatten, an einem Rap-Stammtisch für eine Folge zusammenzusitzen, und auch alle, also dieses Sample, was er eingebaut hat, hat schon auch angeschoben im Sinne von, hat's ein bisschen creepy gemacht, so auch sehr, sehr düster einfach gemacht, fand ich schon outstanding auch, hat in den Bann gezogen.
Damit ihr endlich mal versteht, was Post-Punk ist, packe ich noch Hi-Vis drauf mit dem Song Voices vom
Album. Hey, ich habe schon lange verstanden, was Post-Punk ist.
er spricht uns beide hier an. Ja, ich finde das wichtig.
Der Song Voices von Hi-Vis von No Sense of Feeling.
Nice. Ach so, komm, und wir machen noch von Trauer, weil nämlich auch wieder von Talkie produziert, den Alle Chicky, Alle Dude Freestyle mit drauf. Fand ich auch wieder großartig. Also wieder ja. Real Talk drüber geredet, über gute Instrumentale.
Ja. Und wir machen jetzt Real Talk diese Folge zu.
Ja.
Haxan, vielen Dank, dass du da warst, dass du dein Musik-Knowledge hier eingebracht hast.
Und Knowledge, Digga, das ist eine Leidenschaft. Ich bin nur ein Student von diesem Spiel.
Okay.
Ja. dass du deine Flamme hast überspringen lassen.
Ja.
Genau. Gibt's wichtige Sachen, die du zum Schluss noch sagen willst? Weil, also, es gibt genügend Projekte, die man nochmal sich genauer angucken könnte. Ja. Das haben wir, glaube ich, in dieser Folge jetzt so langsam rausbekommen.
Haxan 030, Creator Destroyer. Cora Winter, nächstes Jahr, 2026, geht's da wieder los. Da wird's viele Singles geben, die unter dem Schirm Feindliches Design herauskommen werden. So viel dazu. Storno Podcast mit Don Pablo Mulemba und mir. Yes. Wenn ihr Podcast hört, macht. Wenn nicht, ist mir scheißegal. Ist einfach ein Laber-Podcast. Who cares?
Also, wenn man, ganz ehrlich, wenn man hier hört und wenn man das bis zu diesem Punkt hier gehört hat, ja, dann seid ihr verpflichtet. Dann seid ihr, also, ne, schon derbe hängen geblieben, und dann müsst ihr eigentlich auch in Storno. Schon wieder Storno. Sie sind immer noch die gleichen. Nach 7 Wodka Soda, wissen Sie.
Wenn wir jemals irgendwie so einen kleinen Trailer machen, so, dann werden wir einfach so, was andere über uns im Podcast gesagt haben, und einfach das Ausschnitt Haxan hängen geblieben, wenn man so lange gehört hat.
Kannst du keinem zeigen. Ansonsten verbündet euch, gründet Kollektive, stellt was auf die Beine für eure Locals, denkt nicht die ganze Zeit nur global, denkt lokal. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mir die Taschen voll machen.
Preach. Damit sind wir durch, oder?
Ja.
Halt die Fresse! Jetzt so eine Bazooka raus.